Yay, ich freue mich.
Ja, hast du meinen Podcast schon mal gesehen?
Ja. Also den mit Aminata Touré habe ich gesehen.
Sehr gut, dann weißt du, dass immer am Anfang ich einen Beat drop und auch immer sage, ich drop jetzt den Beat.
Genau.
Und dann mache ich die Ansage und sage, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hochkultur-Podcast. In der heutigen Folge habe ich eine junge Frau hier als Gast, die eine Journalistin ist, eine Autorin, eine Podcasterin und in diesem Jahr vielleicht teilweise unfreiwillig zum Sprachrohr eines riesengroßen Themas in Deutschland geworden ist, unter anderen prominenten Frauen, die auch sich sehr für dieses Thema engagiert haben. Und ich bin sehr froh, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Alice Hasters, herzlich willkommen im Hochkultur-Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich voll, hier zu sein.
Ja, schön, dass es so schnell und spontan geklappt hat. Ich habe ja keine Redaktion oder so, das ist höchst unprofessionell hier alles. Und ich bin einfach in deine DMs bei Instagram geslidet, habe gesagt, hey Sister, Hammer, was du machst für Arbeit. Und ich würde mich super gerne mal mit dir unterhalten. Und jetzt bist du hier.
Tatsächlich hätte ich es auch wahrscheinlich bei vielen anderen Leuten einfach ignoriert, wenn die das so versucht hätten bei Instagram, aber bei dir nicht.
Da habe ich irgendwie so ein Glück mit der 25-jährigen Vorarbeit, die ich geleistet habe, merke ich so, dass ich, glaube ich, gerade was das angeht, irgendwie so Leuten scheinen, als wäre ich ein interessierter Gesprächspartner und vor allem bin ich keiner, der Leute irgendwie schlecht aussehen lässt, sondern aus einfach purem Interesse irgendwie eine sehr diverse Crowd von Leuten einlädt. Und ich hatte Aminata Touré, Tupoka Ogette, so ziemlich in der Zeit hier, wo das Ganze noch sehr aktuell schien. Das ist kein Thema, was je an Aktualität verliert, aber es gab dieses Jahr so einen extremen Medienschwerpunkt auf Rassismus in Bezug auf schwarze Leute, dass gefühlt es so einen extremen Peak gab, glaube ich. Also in meinem Leben, ich bin, werde jetzt in ein paar Wochen 43, du bist Anfang 30.
Genau.
Und in meinem Leben gab es noch nie eine Zeit, wo ein medialer Fokus so auf dieses Thema war, was ich exklusiv für mich immer als ein Problem verstanden habe, was ganz viele Leute oft nicht nachvollziehen konnten.
Ne? Ja, nee, das finde ich spannend, weil es ist ja, genau, die Sache ist ja, du hast mich ja quasi auch in meinem Leben begleitet, ohne dass du es weißt, aber deine Musik und du als, als Person, als Künstler, als Rapper, ja, ich bin quasi mit dir aufgewachsen. Und du warst eine der wenigen Stimmen, die halt eben dieses Thema überhaupt angesprochen hat im deutschsprachigen Raum. Ja. Zumindest für mich als damals noch junge, als Teenager, zumindest so, dass ich das, dass es quasi bei mir angekommen ist. Also natürlich ist dieser Diskurs auch in Deutschland schon viel älter, als Leute vermuten, aber natürlich über die Musik war das extrem wichtig und deshalb freue ich mich total, dass ich jetzt hier sein kann.
Ja. Du bist ja, lebst seit einem Jahr hier in Berlin, aber bist in Köln aufgewachsen, in NRW.
Genau.
Und für mich ist NRW, wenn es um Deutschland aus schwarzer Sicht sozusagen geht, irgendwie auch immer so ein Hub gewesen, wie so ein Mittelpunkt. Im Sinne von auch, glaube ich, die ISD hat da gestartet oder ist da gestartet?
Kann das
oder
sein?
Irgendwie habe ich auch immer so die ISD da
ich
verbucht.
Dachte immer, die kämen aus Berlin,
vielleicht auch, weil dann später ich ja auch Teil des Brothers Keepers Projektes war und die Bantu-Brüder, die das initiiert haben, das war auch Köln, irgendwie war immer so ganz viel von der organisatorischen schwarzen Seite irgendwie für mich irgendwie so ein bisschen in Köln und NRW verbucht. Und ich war auch jetzt so zwischen den Lockdowns so bei einer auch nicht so ganz genehmigten Party. So die einzige Party, wo ich dieses Jahr war, war irgendwie in Köln bei so einer Party, wo super viele African People waren. Und da habe ich auch gemerkt, so gerade in der Community waren super viele Leute so zwischen, lass mich lügen, so Mitte 20, Mitte 30. Mhm. So, also auf jeden Fall alle so ein bisschen jünger als ich. Und ich bin vorher irgendwie, ich bin in der Stadt angekommen, hatte so ein Hotel da im Mediapark. Und bin dann irgendwie einmal, weil ich so derbe Hunger hatte und es schon spät war und nichts zu essen gekriegt hatte, einmal so auf den Ring gegangen, so eine Bude da gefunden und so an 1000 jungen Leuten vorbeigegangen. Und ich bin ja eigentlich so sozialisiert durch irgendwie 20 Jahre Fame, dass ich immer so Panik vor Crowds mit jungen Leuten habe. Ja. Hab so gesehen, krass, die sind viel zu jung, die erkennen mich einfach gar nicht mehr. So, und ich bin so mega so durch so eine Highlife, so durchgeslidet, wo ich vor 10 Jahren einfach übertrieben belästigt worden bin. Und hatte so schon, und dann ist es ja immer so irgendwas zwischen Erleichterung und dann aber auch so ein bisschen so, scheiße, bin ich jetzt out, kennt mich kein Mensch mehr. Und dann bin ich irgendwie bei dieser anderen Party da gelandet, wo eben überwiegend Black People waren. und ich einfach so der krasseste Volksheld war und mir voll viele Leute eben genau auch das so gesagt haben, einfach, dass es so wenig Stimmen gab in der Generation irgendwie, wo ich aufgewachsen bin, wo du aufgewachsen bist, und dass es dann so voll wichtig war, eine Bezugsperson zu haben und irgendwie Leute, die über dieses Thema reden. Und du hast ja Journalismus studiert in München. War dir, als du angefangen hast, dich für Journalismus zu interessieren und die Kraft des Wortes, weil mich hat ja auch die Kraft des Wortes irgendwie zum Rapper in die Richtung gelenkt, hat dich der Journalismus aus dem Aspekt schon interessiert, dass du vielleicht auch irgendwie schon inspiriert warst oder gemerkt hast, irgendwelche Leute geben dir mit Worten Halt und Stärke für dein Leben und du willst das auch für Leute machen, oder was war dein Angle, wo du dich für Journalismus und Worte interessiert hast?
Ich glaube, es gibt immer zwei Pfeiler in meinem Leben, die ich schon gefühlt seit immer, ich meine, beim Schreiben war es so ein bisschen später, das muss ich erst lernen, aber die es immer gab. Und das eine war Schreiben und das andere war Tanzen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die zwei Dinge sich auch so super gut ergänzt haben, weil Tanzen war so fürs Loslassen und Schreiben war fürs Festhalten, habe ich immer gesagt. Das ist also nice. dass man so diese zwei, ja, ich weiß nicht, das, ohne diese zwei Dinge würde ich, glaube ich, vollkommen meinen Verstand verlieren. Und ich glaube, dieses, also das Schreiben, dadurch, dass es irgendwie schon ganz lange ein Hobby war und immer intuitiv gefühlt, dass ich eh immer geschrieben habe, das hat mich, glaube ich, eher interessiert. Und dass ich aber mit meinen Worten auch Leute quasi erreiche, dass ich einen Impact habe, das habe ich erst später, viel später verstanden und vielleicht auch erst dieses Jahr richtig erst verstanden. Also, weil witzigerweise war dieses Veröffentlichen und das Rausbringen eigentlich das, was mich am wenigsten interessiert hat an der Arbeit, sondern eher das Geschichten erfahren und das Aufschreiben. Und dann dachte ich immer, ja, und dann bringe ich es raus und wen es interessiert, der kann es lesen oder sich anschauen oder anhören. Aber war nie so richtig interessiert oder habe auch nie so richtig daran geglaubt, was auch ein bisschen schade ist, dass ich wirklich einen Impact haben kann. Also.
Als Autorin, als Stimme so richtig, weil irgendwie ist ja journalistische Arbeit und Autor, also irgendwie Journalist und Autor ist ja eigentlich das Gleiche im Sinne von, man bringt Worte auf Papier und dann ist wieder doch unterschiedlich, weil ein Autor ist irgendwie oft bekannt so für so, ja genau, und so Werke und kann irgendwie so, Journalismus wirkt irgendwie, als wenn es immer näher an der Realität sein muss, irgendwie als,
ja, ich würde,
Bücher schreibt, oder?
Auf jeden Fall. Also ich finde das eine interessante Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Journalistin und einer Autorin? Und ich würde sagen, dass es gibt keine klare Trennung. Es gibt viele Leute, die beides sind. Und ich glaube aber, eine Autorin, oder ich kann als Autorin, trete ich viel mehr in Erscheinung oder so. Also es ist viel mehr so mein Werk oder meine Stimme, gerade im Sachbuch. Aber auch eigentlich wäre es auch bei Non-Fiction. Aber ich habe das Gefühl, ich habe natürlich deshalb auch viel mehr Freiheit, weil das ist quasi meine Plattform. Und als Journalistin ist es vielleicht gar nicht so gut, so sichtbar zu sein. Also manchmal will man einfach nur, ist es auch gut, wenn man möchte man die ProtagonistInnen nach vorne stellen und eigentlich relativ in den Hintergrund rücken. Deshalb ist jetzt eigentlich auch interessant, jetzt wo ich quasi also bekannt bin mit dem Namen, verändert das auch voll meine journalistische Arbeit, weil wenn ich jetzt irgendwo hingehe zum Interview oder so, dann ist es direkt so, Alice Hasters ist da und spricht jetzt mit XY.
Die wollen dich jetzt für deine Stimme und nicht nur für deinen Schreibstil oder dein Talent, Themen auf den Punkt zu bringen.
Genau, also zumindest jetzt. Wahrscheinlich ändert sich, mein Leben ist hoffentlich noch ein bisschen lang, aber ja, jetzt gerade ist es auf jeden Fall so, dass ich eher Autorin bin als Journalistin.
Aber der Werdegang war schon so, du hast Journalismus studiert. Und was waren denn nach dem Journalismus oder Journalistik?
Also mein Studium war Journalismus. Gibt beides, aber meins hieß,
was ist der Unterschied?
Ich bin Master of Journalismus. Ich weiß nicht
Master
genau.
Master of Journalismus, herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön. ich glaube, so einen richtigen Unterschied gibt es nicht. Das eine, Journalistik ist, glaube ich, ein bisschen theoretisierter als Journalismus. Also ich habe ja gleichzeitig eine Ausbildung und ein Studium gemacht. Also es war sowas wie dual ja, könnte man dualen Studiengang nennen.
Okay. Und dann?
Also vielleicht muss ich davor sagen, ich habe genau meinen Master in Journalismus gemacht. Hm. Ich habe aber davor in Köln Sport studiert. Ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, dass ich Journalistin werden möchte. Ich bin halt an die Sportschule gegangen, eher wegen diesem Hobby Tanzen. Weil ich dachte, ich werde Tanzpädagogin oder mache irgendwie sowas. Ich habe mich gar nicht so richtig getraut. Bin ich zum Radio, Hochschulradio gegangen, habe gemerkt, ah geil, ich möchte eigentlich Journalismus machen. Und bin irgendwie so über, also in den Journalismus geraten und dann habe ich studiert und bin dann nach Hamburg gezogen und habe für die Tagesschau gearbeitet. Oh. Auch Praktikum da gemacht und bin quasi dann da geblieben. Also so war mein Einstieg. Und Hamburg ist ja deine Stadt, richtig?
Genau, da bin ich auch. Ja.
Genau, und ich finde es so interessant, dass du, was du über NRW gesagt hast, weil das NRW so ein Hub für schwarze Leute ist. Und irgendwie habe ich auch, denke ich, teile ich das total. Aber ich hatte das gleiche Gefühl mit Hamburg. Mhm. Als ich nach Hamburg gegangen bin, dachte ich so, hier sind die Schwarzen, hier sind viele schwarze Leute und ich habe auch das Gefühl, dass schwarze Leute da so nochmal so ein anderes Selbstverständnis von sich hatten, weil die schon, weil es irgendwie so schon etablierter schien. Die waren nicht so, also da war irgendwie aus einem ganz, also gar nicht so, wir sind jetzt aktivistisch organisiert, sondern ich hatte das Gefühl, da kam einfach, da waren viele Communities, die einfach so organisch gewachsen waren. So kam mir das zumindest vor. Ich weiß nicht, ob du das teilst.
Ja, interessant. Diese also in meiner Jugend gab es eben so einen Verein, den ich zum Glück irgendwann so mit 13, 14 in den Dreh gefunden habe, in einer voll wichtigen Phase auch, wo es für meine Identitätsfindung so super wichtig war, irgendwie das erste Mal in so einem Raum zu sein mit nur schwarzen Leuten und einmal in der Wir-Form reden zu können und irgendwie sich so verstanden zu fühlen. Dann auch wiederum zu sehen, was es für Probleme intern, weißt du, in der Community gibt es ja auch immer ein bisschen so Grass is greener on the other side, weißt du, wie das erste Mal nach Amerika gehen und denken so, oh, da sind viel mehr schwarze Leute, deshalb ist es alles gut und dann kommt man da hin und merkt aber auch so, okay, ich kann hören, ob jemand schwarz ist, wenn er hinter mir redet, ohne ihn zu sehen, weißt du so? Und das ist ja auch schon kein gutes Zeichen, wenn, weißt du, Sozialisierung dazu führt, dass Sprache von Weißen und Schwarzen so anders ist, dass, weißt du?
Dass, ja, ja, this is all because of racism.
Genau, und deshalb irgendwie war ich denn da in so einem Verein, wo sich immer sonntags auf so einer Etage von so einem SPD-Haus in Eimsbüttel junge schwarze Leute getroffen haben. Das war Audrey Motong, eine südafrikanische Gospelsängerin, die leider vor ein paar Jahren jetzt gestorben ist. Rest in peace. Und sie hat irgendwie da die Weitsicht gehabt, weil ihre Kids auch in Hamburg aufgewachsen sind, so zu sehen, dass eben ganz viele Leute da aufwachsen und teilweise so wie ihre Kids, weil sie war eine schwarze Mom, die ihre Kids eben mit afrikanischen Werten erziehen konnte in der weißen Gesellschaft irgendwie und denen so ein weißt du, Backbone geben konnte und Selbstwertgefühl, aber hat bestimmt auch in familienintern gesehen und einfach bei deren Freunden, so wie viel weißt du, Lost Kids es gibt und gerade so mit den Mix-Kids, die oft die schwarze Seite im Elternhaus gar nicht mehr präsent haben. Und das hat mir wirklich richtig krass den Arsch gerettet. Und deshalb, das war für mich immer so ein Ding. Und aus der Szene, mit der ich dann da aufgewachsen bin, so da habe ich natürlich immer so viele Leute irgendwie über die Jahre im Auge behalten und es haben sich immer mal hier und da schon so Sachen entwickelt. Aber ich habe irgendwie, ja, nicht das Gefühl, dass jetzt so die Aktivismus, weißt du, oder dass das viel so, aber klar, doch, es gab schon eben auch Events, weißt du, es gab Miss Africa Events und es geht ja genau auch immer so darum, wie so eine Szene sich, ne, nach außen hin, nicht nur, da, was du schon sagst, nicht nur um den Aktivismus-Part und da gab es schon viele Sachen in Hamburg.
Genau, weil ich habe eher das Gefühl, ja, vielleicht ist es nicht so der Aktivismus, ich finde, Berlin ist, weil wenn es um schwarzen Aktivismus geht, dann ist es für mich total, ist Berlin total stark. Ja. Und auch so, dass es teilweise, glaube ich, für schwarze Menschen, die nach Berlin kommen, auf der einen Seite voll bereichernd ist, auf der anderen Seite fast so ein bisschen einschüchternd, weil man irgendwie denkt, so, so, dass da ist irgendwie, die Politisierung hier ist total krass. Ich hatte aber das Gefühl, in Hamburg gab es eher so eine, genau, irgendwo ein schwarzes Verständnis, was sich aber nicht, also auch um die Identität natürlich drehte, aber nicht so um die Politisierung, auch wenn natürlich die Identität politisch ist. Aber ich glaube, das, was du schon irgendwie beschrieben hast.
Nee, das stimmt.
Also genau, da gab es so Beauty, Miss Africa war oder solche Sachen.
Und auch immer Nigel, so ein super Bassist aus Hamburg, hat auch echt über, glaube ich, 10 Jahre immer dann im Februar den, oh Gott, wie heißt es im Februar mal der
Black History Month?
Ja, genau, Black History Month. Ja. Genau, der hat das immer in Hamburg gemacht und dann zu dem Thema eben super viel Events in dem Ganzen, also Lesungen und Konzerte und Social Events gemacht. Und da gab es schon auf jeden Fall immer. Das ist ja wichtig, wie bei jedem Thema. Und das liegt dann echt auch immer so an so ein paar Leuten, so, um irgendwie so ein Thema an den Start zu bringen. Mhm. Und jetzt dieses Jahr nach dem George Floyd Desaster, Fiasko, wie auch immer man es nennen will, nach dieser Riesentragödie, die da weltweit irgendwie gefühlt in Realtime gebroadcastet wurde, irgendwie in allen Medien-Outlets und auch auf unseren Timelines im Social Media. Das hat dann das Thema ja so hochgekocht, dass dann auf einmal dein Buch und auch das Buch von Tupoka und viele Sachen, die irgendwie in denen Samen, die schon gestreut waren und Weisheiten und Wahrheiten, die schon ausgesprochen waren, die so ein bisschen, weißt du, so nur von den Leuten vorher gesehen wurden, die sich explizit dafür interessiert haben und jetzt auf einmal wurde es zu so einem krassen Fokusthema. Und wie war denn eigentlich die Zeit, wo du das Buch geschrieben hast und was war so deine Beweggründe? Nochmal für die Leute, die es nicht wissen, dein Buch hat den für einige Menschen sehr provokanten Titel, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber sollten wissen. Wissen sollten, ja. Und genau, erzähl erstmal, was so quasi zu dem Zeitpunkt, das ist letztes Jahr rausgekommen, du wirst ja bestimmt da ein bisschen dran gewerkelt haben, so wie lange und was war so deine Beweggründe, wie du angefangen hast?
Wie es dazu kam? Ja, also ich bin... Genau, ich war zu der Zeit, ich war in Hamburg und habe über KollegInnen eine Frau kennengelernt, die hatte einen Blog. Und ich hatte mal was gepostet auf Facebook, irgendwie so eine, am Tag der Bundestagswahl, also 2017, als die AfD in den Bundestag gewählt worden ist. Ich hatte mich zu der Zeit schon total viel mit den Wahlen auseinandergesetzt, weil ich bei der Tagesschau gearbeitet habe. Das heißt, die AfD, dass die mit so viel Prozent in den Bundestag einzieht, das war mir sehr bewusst. Ich habe quasi tagelang nichts anderes, irgendwie mich mit nichts anderem beschäftigt zu dem Zeitpunkt. Aber so in diesem sehr journalistischen Sinne, so ich betrachte das alles sehr distanziert, ich betrachte das ohne in irgendeiner Form einer emotionalen Reaktion. Und an dem Tag habe ich aber gemerkt, so ich kann das jetzt gerade nicht einfach so ganz nüchtern betrachten. Ich habe gewählt und musste auch abends zur Arbeit, aber so dazwischen war ich so, ey, das ist halt nicht, für mich bedeutet das nicht das Gleiche wie für mein Umfeld, mein weißes Umfeld. Das hier fühlt sich sehr bedrohlich an und mache mir sehr Sorgen, was jetzt kommt in den nächsten Jahren. Und habe das einfach bei Facebook aufgeschrieben und dann hat sie gesagt, hey, willst du nicht irgendwie mehr darüber schreiben auf diesem Blog? Und da habe ich so angefangen, über so Identität zu schreiben und dann hat mich eine Literaturagentur angefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte. Und ich war so, klar, schreibe ich ein Buch. Ich habe das Gefühl, es gibt super viel, was irgendwie nicht klar ist. Also ich hatte das Gefühl, ich habe ganz viele Themen, ich wüsste, wie man ein Buch damit füllen kann. Und habe dann die Struktur gemacht und dann kam ein Verlag, hat mich unter Vertrag genommen, Hansa Blau, und dann habe ich angefangen zu schreiben. Aber ich musste halt irgendwie während des Schreibens auch ein bisschen lernen, wie man ein Buch überhaupt schreibt. So ein bisschen so, hey, wie macht man das überhaupt? Wie strukturiere ich mich? Und
das war im Studium nicht inbegriffen, oder?
Nein.
Das haben die dir beigebracht. Die haben dir beigebracht, Artikel. Also da ging es eher
ja, wirklich Artikel, drum. Aktuelles. Ja. Das war auch total krass. Das meinte auch man hat dann immer eine Lektorin, also der Verlag gibt dir dann jemanden, der quasi die Texte liest. Und die
meinte, ich habe auch schon mal ein Buch geschrieben, Alice, hast du das?
Echt? I should have known. Und ich war also sorry.
Das, aber, wo ich herkomme, heißt es 2009. Ah. Ja.
Und die, was soll ich jetzt sagen? Genau, die
Lektorin.
Die Lektorin meinte dann, deine Texte sind viel zu kurz, weil ich halt so journalistisch so kondensiert habe. Die meinte so, du hast Zeit, du hast Platz, erzähl mir, ich möchte alles wissen. Dann habe ich irgendwie gemerkt, da muss ich noch so ein bisschen musste mich erstmal da reinschreiben, musste auch voll viel, dann doch so echt nochmal viel in Bücher tauchen, weil man denkt irgendwie so, ja, man weiß alles, aber ich dachte, das ist jetzt auch so eine Möglichkeit, mal so ein bisschen tiefer reinzugehen. Also nicht nur meine Alltagssituation zu beschreiben und nicht nur sagen, es ist nervig, dass mir jemand in die Haare fasst, sondern die Geschichte von Afrohaar ist folgende. Das ist eine Geschichte der Unterdrückung und es gibt die, und deshalb ist das so politisch und so weiter. Also das war mir total wichtig, nicht nur zu sagen, das und das habe ich erlebt, sondern
das in Kontext zu setzen, richtig. Historisch und genau. Gesellschaftlich.
Ja. Exactly. Und das war quasi mein Anliegen für das Buch. Ja,
war der Titel schon von Anfang an da oder wann ist der gekommen und es war das irgendwie so ein Beigedanke, den du hattest, wo du dachtest, okay, eigentlich müsste das wie so der Titel unterm Titel, weißt du? Ja. Gibt doch manchmal so auf Deutschland schwarz-weiß oder weißt du, war dieses Noah So Buch, ne? Also könnte er ja auch dein Buch, ne? Also so einfach irgendwie so ein großes, weißt du, so simples Statement so also, und dann genau. Irgendwie da drunter so als Byline, ne? Was weiß der Leute nichts, aber irgendwie das ist ja schon so ein sehr langer und dann auch irgendwie dann doch eindeutig in Deutschland, wo so ein Thema noch nicht so viel diskutiert wurde und jetzt auch durch jüngste Medien-History bewiesen, provokanter Titel für einige Leute. Wie kam das? Wann hat er sich aufgedrängt?
Ich frage mich so, wie dieses Buch, also was dieses Buch wäre ohne diesen Titel, weil dieser Titel halt irgendwie voll viel Diskussion immer auslöst. Auch schon als das Buch rauskam, natürlich auf sehr viel kleinerem Raum. Ja. Aber okay, also als der Arbeitstitel von diesem Buch, als es quasi noch ein Exposé war und bei der Literaturagentur lag, war Halbdeutsch. Und ich dachte so, Halbdeutsch wäre so ein, die Problematik oder das Schwierige an diesem Wort würde vielleicht schon rüberkommen. Aber ich habe gemerkt, das kommt nicht rüber, weil Leute denken, it's just a normal word. Ja. So, habe gedacht, okay, das ist ein blöder Titel. Dann hieß es als Arbeitstitel, glaube ich, wie ich lernte, dass ich schwarz bin. Und das waren aber alles so Sachen, die kamen eher von der Agentur oder vom Verlag und die fanden den auch gut. Und ich meinte so, ich möchte nicht, dass es heißt, wie ich lernte, dass ich schwarz bin, weil ich wusste schon immer, dass ich schwarz bin. Ich habe das nicht gelernt. Deshalb passt dieser Titel nicht. Und ich wollte es eher so, ich wollte so einen mehrdeutigen, vieldeutigen Titel haben, sowas wie unsichtbar oder sowas. Also Sachen, die das wäre viel mehr das gewesen, was ich irgendwie
wo sich das Thema noch nicht so ganz aufzwängt, genau. Aber was es eigentlich geil auf den Punkt bringt.
Genau, weil für mich ging es die ganze Zeit, also ging viel, das war so ein zentrales Thema, dieses sichtbar und unsichtbar. Also irgendwie ist man sehr sichtbar und gleichzeitig fällt man aber raus und wird ignoriert und so. Und der Verlag war so, ja, aber das ist halt so, dann keiner checkt was, also dann interessiert dieses Buch niemanden, dann brauchen wir einen guten Untertitel. Und dann war ich so, boah, unsichtbar, wie das und das so und so ist. Ich mochte diese Titel eigentlich nicht. Ich habe aber mehr und mehr verstanden, dass das ist, was der Verlag gerne möchte. Gerade bei Sachbüchern ist es so, wie das und das so und so ist. Bla bla.
Deshalb sage ich, es ist irgendwie so die Tagline, also unsichtbar, was weiße Leute nicht.
Genau. Über, ne? Und dann habe ich irgendwann mal den geschrieben, als es schon eine Weile lang hin und her ging, habe ich den geschrieben, ich verstehe jetzt, was ihr wollt. Ihr wollt so einen Titel wie, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Sowas wollt ihr. Und die so, ja, sowas ist doch ein guter Titel. Und dann war ich quasi schon so ein bisschen resigniert und auch zu unsicher, um irgendwie für meinen Titel unsichtbar zu kämpfen. Und habe gesagt, ja, genau, whatever, dann nehmen wir dann, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Und diese, und wir fügen noch hinzu, aber wissen sollten, weil es ist ja konstruktiv. Okay, whatever. Ich war dann so, okay, ist mir egal. Macht. Und als das Buch rauskam, habe ich mich auch mega unwohl gefühlt zuerst mit dem Titel, weil ich war so, ich kann das selber gar nicht aussprechen. Ich finde, das irgendwie passt nicht. Mittlerweile ist es so, wie
wenn man... Auch auf Englisch würde man sagen, it's a mouthful. so, wenn man das jetzt abkürzt als Akronym, weißt du,
das, das ist immer noch
so W, W, M, M. Das ist so vollkommen Wahnsinn.
It's a lot, ja. Also ich bin und war auch immer so, habe das irgendwie so, keine Ahnung, ich habe mich irgendwie nicht so wohl damit gefühlt, vor allen Dingen, weil es halt so ganz klar weiße Leute adressiert hat. Und ich das aber gar nicht primär, also natürlich habe ich es auch für weiße Leute geschrieben, aber ganz wichtig war mir eigentlich, dass da auch vieles drinsteht und vieles ist, was ich ganz explizit für Leute geschrieben habe, die von Rassismus betroffen sind, insbesondere für schwarze Leute. Und dann war ich so, okay, das Buch heißt jetzt so. Und dann fand ich es halt krass, was es auch für Reaktionen ausgelöst hat. Weil direkt schon 2019, als es rauskam, gab es schon bei Twitter so einen kleinen Shitstorm, dieses Alice Hostos ist eine Rassistin, weil sie unterstellt weißen Leuten Rassismus. Und ich dachte, okay, das ist halt erstens so, wo tue ich das? Ich unterstelle euch, dass ihr irgendwas über Rassismus nicht hören wollt, aber dass ihr daraus macht, dass weiße Leute rassistisch sind, this is on you. I didn't say that. Und das ist, und das Interessante war, dass halt die Reaktion von so vielen weißen Menschen den Titel halt wieder bestätigt haben. Also irgendwie, das, und dann dachte ich so, ja, anscheinend passt das doch ganz gut.
Wahnsinn, ne? Self-fulfilling prophecy.
Ja.
Ich habe das Buch von Robin DiAngelo gelesen, White Fragility, und fand es auch interessant, dass es für die Leute, die es nicht wissen, eine weiße Soziologin in Amerika, die sich seit über 20 Jahren oder 30 Jahren mit dem Thema beschäftigt und sowohl studiert hat, als auch darüber jetzt Leute belehrt oder mit ihnen zusammen über dieses Thema lernt. Und da stand in dem Buch drin, dass die Antworten, also sie macht auch wie Tupoka und du auch, nee, du machst keine Antirassismus-Workshops, ne?
Nee, ganz so, also wichtig, wie, ich mache keine Antirassismus-Workshops, ich möchte das gerne hier festhalten.
Frag mich das nicht. Okay, nee, genau, also Tupoka macht das ja sehr gut und erfolgreich und die hat das macht das als weiße Frau in Amerika, geht in Unternehmen und versucht Leute aufzuklären über rassistische Denkmuster und irgendwie... Und sie hat gesagt, dass die Antworten und Reaktionen, wenn sie anfängt, ihre Lectures zu geben, so überschneidend, also so deckungsgleich sind, dass sie das Gefühl hätte, weiße Menschen kriegen ein Textbook bei der Geburt mit diesen Antworten. Falls dir jemand mal Rassismus unterstellt oder du annähernd in die Richtung von diesem Thema gedrängt wirst, sag diese 3-4 Sachen. Ich bin kein Rassist, ich habe auch jemand, ich kenne einen Freund von mir ist schwarz oder mein Mitarbeiter ist schwarz. Ja. Ich kann gar nicht rassistisch sein, weil ich hatte schon mal eine asiatische Freundin, diese ganzen Dinger. Was hast du für ein Gefühl? Also, weil du wirst ja auch genauso viele von diesen deckungsgleichen Reaktionen bekommen haben. Und gerade wenn man ein Sachbuch schreibt und aufklären will und dann aber so von den Leuten, die sich eindeutig nicht damit befasst haben und nicht damit befassen wollen und die man irgendwie auch gar nicht ansprechen will, mit den ganz dummen Ignoranten braucht man ja eh oft nicht versuchen zu reden. Wie ist es denn, wenn dann so ein Feedback so überschwappt in so eine.
Ja.
Und du das Gefühl hast, so, ey, was.
Ja, also so. White Fragility von Robin DiAngelo und mein Buch und zum Beispiel auch das Buch von Rennie Edo-Lodge, einer britischen Journalistin, schwarzen britischen Journalistin, was auch super erfolgreich war, haben ja eigentlich alle diese Grundthese, dieses Ding von weiße Menschen, die quasi sich selber als nicht rassistisch sehen, blockieren dieses Thema total und ignorieren dieses Thema und diese Ignoranz ist sehr gewaltvoll im Alltag und hilft auch niemanden. Also dieses vermeintliche Rassismus, das ist nicht mein Thema und das ist irgendwie auch, keine Ahnung, warum reden wir jetzt darüber, diese Art von Reaktion hilft niemandem weiter. Und das ist halt hier in Deutschland nochmal besonders klar geworden, finde ich, seit der Bundestagswahl. Weil Leute meinen so, Rechtsruck, jetzt sind rechte Ideen in die Mitte der Gesellschaft gerückt und niemand hatte eine gute Antwort darauf, was das, warum das so ist. Wie konnte das passieren? Und dann haben Leute sehr viele Antworten gesucht. Alles außer Rassismus war der Grund. Leute sind wirtschaftlich abgehängt, die Bildung, bla bla bla. Das sind alles natürlich auch viele Gründe.
Ja.
Aber ich dachte so, es gibt auch einen ziemlichen Grund, der heißt Rassismus. Ja. Let's talk about this maybe. Also so, das ist so ein und diese, dass die AfD oder der ganze Rechtsruck, nicht nur die AfD, sondern auch Pegida und keine Ahnung was und diese eigentlich schon eine ewige Debatte über den Islam und keine Ahnung was, so klar gemacht haben, dass Rassismus eben nicht nur am rechten Rand ist, dass es nicht nur ein Ding ist von, weiß ich nicht, so wie man so 90er Jahre Nazis sich so imaginiert, also so ja, glatze Springer schiefe Bomberjacke, dass das eben nicht nur das ist, sondern dass wir ganz klar darüber reden müssen, was denn so die Mitte der Gesellschaft sagt oder auch linke Menschen meinetwegen sagen. Also das ist überall. Und wenn gerade die Leute, die sich halt, die so was auf sich halten, dass sie nicht rassistisch sind und dass sie für eine bunte, tolerante Gesellschaft sind, dann denke ich so, ja, ihr könnt mich ja gar nicht schützen, wenn ihr gar nicht wisst, was Rassismus eigentlich ist, wenn ihr es gar nicht checkt, dann dann fühle ich mich jetzt irgendwie nicht wirklich sicher in eurer Gesellschaft. Mhm. Deshalb müssen wir darüber reden. Aber anscheinend geht es nicht, weil ihr redet nicht gerne darüber. Warum ist das so? Sollen wir mal. Also, dass man so ein bisschen denkt, so, genau, wie dieses Textbook, dieses so. Woher hast du dieses Selbstbild von dir? Warum findest du das jetzt? Warum triggert dich dieses Wort Rassismus so krass? Und die Idee, dass du rassistische Muster internalisiert hast, was macht das mit dir? Warum findest du das so krass?
Ja. Ja. Ich fand es super interessant in dem Buch von Robin DiAngelo, weil irgendwie ist es ja auch oft, das ist auch nochmal voll gut, dass du es erwähnt hast, dass dein Buch eben nicht nur ein Lehrbuch ist für weiße Leute, weil es diesen Titel hat, sondern eben auch da super viele Sachen drin sind, die für Schwarze wichtig sind. Aber gerade wenn sich Sachen so aufdrängen durch einen Titel, man hat ja oft das Gefühl, weißt du, irgendwo, wo ich Experte drüber bin, da kann ich eine geile Story drüber lesen, weil sie mich entertaint, aber ich muss kein Fachbuch wie schreibe ich einen geilen Rap lesen, weißt du? Und dementsprechend so, als ich das Buch gelesen habe, habe ich dann gemerkt, so, wie wichtig es dann doch ist, so, also wie viel ich denn auch, und da hat mir auch wieder gezeigt, wie wichtig ist, dass wir alle voneinander lernen können und das auch wissen, also dass ich dann eben auch als über 40-jähriger Mann, der hier in Deutschland mit dunkler Haut aufgewachsen ist, von einer weißen amerikanischen Frau, die das aber studiert hat und auch wieder gut in Worte gepackt hat und sich bestimmt auch an Wissen von ganz vielen weißen, schwarzen und weißen Leuten und da so ein Kollektivwissen, was sich angesammelt hat, bedient, die das einfach so gesellschaftlich irgendwie gut aufzieht und sagt, irgendwie ist ein großes Problem in der westlichen Welt, die nicht von Religion oder irgendeiner übergestülpten Kultur so definiert ist der Drang von Leuten, oder nee, ihr Selbstbild, dass jeder von uns eigentlich ein Individuum ist. Ne? Mhm. So, und dass bei uns, bei allen Leuten, die dann wiederum in irgendeine quasi Minderheitskategorie fallen, oft die Individualität weggenommen wird, weil ich bin dann eben nicht nur Sammy, der in den Raum kommt, und du bist nicht nur Alice, sondern du bist die Schwarze oder die mit den, mit den witzigen Zöpfen oder weißt du, so irgend so ein Stigma dazu. Und allein der Punkt, wenn man nicht mit irgendeinem Stigma aufgewachsen ist, macht es dann ja wohl für viele Leute schon super schwer zu verstehen, dass man so gewertet werden kann. Ne? Also sie hat so gesagt, Individualismus ist so echt Mitschuld sozusagen, dass so viele Leute in dieser Gesellschaft einfach ja, das nicht verstehen, dass nicht jeder sich komplett selber definiert und dass man als Individualist, auch wenn man sich so bezeichnet, dass man trotzdem geprägt ist von gesellschaftlichen Normen, von Einflüssen und von Denkmustern, mit denen man aufgewachsen ist.
Voll. Also ich glaube, das kann man ja so richtig sehen, dass die Menschen, die in irgendeiner Form von Diskriminierung betroffen sind, sehr klar merken, wo die Grenzen ihrer individuellen Individualität sind. Also weil du merkst, okay, du wirst da, du kommst da überhaupt gar nicht raus oder das Stigma, die Stereotypen um dich herum, die begleiten dich immer und die leiten dich schon irgendwie, also und das prägt unser aller Leben, also dass wir genau, also dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise auf Leute zugehe, weil ich schon unterbewusst durch viele Lebenserfahrungen aber das ja, weiß, bestimmte Leute erwarten das und das von mir. Oder dass ich merke, Leute reagieren zum Beispiel anders auf bestimmte Emotionen bei mir als bei dir. Also wenn, keine Ahnung, ne, wenn du jetzt sauer werden würdest, dann würden Leute vielleicht eher Angst kriegen und wenn ich sauer werde, dann würden Leute das eher witzig finden oder irgendwie lächerlich und mich nicht ernst nehmen. Also das sind jetzt so
grobe, wegen dieser männlich-weiblich-Dynamik.
Wegen der männlich-weiblich, aber auch wegen der schwarzen Mann und schwarze Frau-Dynamik. Also, das spielt ja zusammen. Ja. Genau, also ich glaube, da gibt es das macht einen natürlich fertig, weil das, wenn man denkt, hey, aber ich bin doch, also ich bin doch nicht nur, ich habe mir das doch alles ausgesucht. Es gibt ja die Kontrolle komplett ab über das, wer du bist oder wie du handelst oder welche Entscheidung du getroffen hast. Und niemand mag das. Und es ist auch super schwer, da so eine Balance zu finden. Weil das ist, ich meine es ja auch, im Grunde genommen ist das ja eine tief, also ewig schon anhaltende Diskussion zwischen, eigentlich, wenn man so will, Biologie und Soziologie, dass man irgendwie denkt, was ist angeboren, was ist anerzogen, was ist unsere Gesellschaft und was ist einfach Menschheit, so wie sie ist. Und so eine richtige Antwort findet man nicht auf diese Frage. Aber dass beides wichtig ist und dass beides ein Faktor ist, ja, wir sind alle Individuen und ich bin wahrscheinlich auch einfach mit einem gewissen Charakter auf die Welt gekommen, genauso wie du. Aber gleichzeitig sind wir auch von der Gesellschaft in eine gewisse Richtung gedrückt worden und haben uns der Gesellschaft halt angepasst und wären in einer anderen Gesellschaft ganz andere Menschen geworden, höchstwahrscheinlich. Ja.
Und was, kennst du den Film, ich musste an Good Hair denken von Chris Rock. Das ist auch so ein Film, den ich allen Leuten super empfehlen kann, der auf eine sehr unterhaltsame, witzige Art die das Thema und auch die Problematik von schwarzer Haarstruktur mit sich bringt. Ich habe ja den Reversed-Komplex, ne? Ich bin ja so aufgewachsen als einziger Mixed und, also es gab keinen anderen schwarzen Jungen und auch keinen anderen Mixed Boy da in meiner Hood. Gab noch einen Kindheitsfreund von mir, der Chilene war, so meine ähnliche Hautfarbe hatte, aber eben durch zwei chilenische Eltern überhaupt keine Identitätsfindungs, weißt du, Ding, sondern irgendwie der wusste, was er ist. Und ich wurde dann eben so das N-Wort genannt und dann, wenn ich mich darüber aufgeregt habe und, weißt du, so irgendwie zum Schlag ausholte oder was auch immer ich vielleicht früher noch gemacht hätte, so dann war so, aber nee, du bist ja kein richtiger N-Wort, weil deine Haare sind glatt.
Ja, ja, krass.
So, weil irgendwie einfach die Gene von meiner Mutter dominiert haben und wo mein Dad echt so einen richtigen Fro hatte in den 70ern. Und ich bin dann irgendwie quasi so aufgewachsen, dass ich dachte so, okay, ich bin eh quasi für alle schon falsch und dann in dem Falschsein bin ich nochmal falsch, weil dann hätte ich eigentlich zumindest passend zu meiner Hautfarbe jetzt auch diesen Afro haben müssen. Haben mir immer einfach einen Afro gewünscht und eigentlich überhaupt erst Liebe für meine eigene Haarstruktur bekommen, als ich dann später gemerkt habe, irgendwie schwarze Frauen finden meine Haare voll nice, weil sie die gerne hätten. Und dann, weißt du, also so voll weirde Sozialisierung mit dem Thema. Und Chris Rock erzählt eben in diesem, oder er macht eine super interessante Reise, wo er erstmal ganz viele Celebrities zu dem Thema interviewt und dann aber auch noch nach Indien fährt, wo ganz viel von dem Haar irgendwie gespendet wird, in Glaubensritualen umsonst gespendet wird und dann aber verarbeitet wird und in die westliche Welt geschickt wird, damit irgendwie sowohl weiße als auch schwarze Frauen irgendwie Weaves und Extensions haben können mit Echthaar. Und das ist einfach so ein unglaubliches, komplexes Thema. Ist das eigentlich in deinem Buch als Themenblock auch richtig präsent?
Genau. Ich habe, mein Buch hat 5 Teile. Und einer ist Alltag, einer ist Schule, dann gibt es noch Liebe und Familie und einer mittendrin ist Körper. Und dann gibt es die Kapitel Haare, Haut, Po und Muskeln. Weil das
ist ein süßes Wort.
Ja, oder Hintern, ich wusste auch nicht, aber es ist halt, weil das einfach Dinge sind, die extrem, also unsere Körper, schwarze Körper sind extrem politisiert und stigmatisiert und identitätsprägend. Also ich habe das auch nochmal gemerkt, weil es gibt natürlich auch in diesem Rassismusdiskurs, der sich mehr um so Religion oder Nationalität speist, da geht es sehr, gibt es ja diese Haltung, was ja auch stimmt, dass dieser Rassenbegriff mit dem Kulturbegriff ersetzt worden ist und dass diese ganze Sache so eine Kulturebene bekommen hat. Mhm. Was stimmt. Aber ich finde, bei antischwarzem Rassismus ist diese Körpersache noch total präsent. wie unsere Körper gesehen und gewertet werden und wie sie uns eine Identität geben und wie sie auch innerhalb von schwarzen Communities hierarchisiert werden. Und ich finde es total interessant, was du erzählst mit deinen Haaren, weil ich habe 2 Schwestern und ich bin die dunkelste von meinen Schwestern. Und meine eine Schwester, das weiß ich auf jeden Fall, hat sich immer gewünscht, dass sie meine Hautfarbe hätte. Also auch da bei Mixed-Kindern ist es oft so, dass sie sich eigentlich wünschen, nochmal also so eine größere Eindeutigkeit, was das Schwarzsein angeht. Das und eigentlich so die Dinge, die strukturell wirken, dass es dir eigentlich diese glatten Haare, sag ich mal, in der Gesellschaft eigentlich einen Vorteil geben, weil Leute mit glatten Haaren als professioneller oder irgendwie, keine Ahnung, was angesehen werden. Dass es für dich individuell, für deine Identität aber eine Herausforderung ist und dass du denkst, nee, ich will genau das Gegenteil. Ich möchte quasi durch die glatten Haare fehlt mir oder habe ich weniger Zugehörigkeit.
Genau das. Und die glatten Haare selber hätten mir jetzt trotzdem nicht irgendwo einen Pass gegeben. Also trotzdem jeder Raum, wo ich reinkam, meine ganze Kindheit lang wurde ich immer bewertet, weil ich immer der Einzige war. Und also der Weiße hat mich immer bewertet, gefühlt. Das war nicht immer jetzt irgendwie Psychoterror oder weißt du, so nur gemein, aber es war auch echt fast so, dass ich so gemerkt habe, als Faustregel so bei Leuten, die so sozialisiert sind, dass nicht so multikulturell sozialisiert sind, so dass immer zum Thema gemacht werden muss, ne? Also wirklich irgendwie bei jeder Firmenfeier von meiner Mutter bei ihren, wenn da so eine Firmenfeier war, weiß ich, da haben die mich so der braune Bomber genannt. Uff. Und weißt du, es war einfach immer so, also es musste immer benannt werden. Ja, so. Und das, alleine das ist ja irgendwie für einen schon so ein Ding der Unmöglichkeit, irgendwann nicht mehr mit diesem Mindstate durchs Leben zu gehen. Aber bei mir sind es wirklich auch so Waves. Also ich hatte echt, glaube ich, auch mal ein paar Jahre, wo ich mich super wenig in der Öffentlichkeit, weißt du, mein Selbstbild darüber definiert habe und nicht jeden komischen Blick und so darauf bezogen habe. Und jetzt in den letzten Jahren, und gerade natürlich in diesem Jahr und nach dem ganzen George Floyd-Ding und wo das Thema nochmal so hochgekocht wird, merke ich auch wieder, es ist schon viel mehr wieder, weißt du, dass man automatisch, wenn man so viel darüber nachdenkt und dieses Selbstbild von sich hat, weißt du, so.
Voll, ja. So, ja, voll.
Die ganze Zeit irgendwie damit auch konfrontiert ist, psychisch. Ne?
Ich glaube, das ist halt das, was gerade, glaube ich, bei Leuten, die irgendwie, ne, also man sagt in der Diaspora, also ne, Leute, die irgendwie nicht da aufwachsen, wo ihre Wurzeln liegen, das zum einen, aber insbesondere bei Mixed-Leuten nochmal ganz besonders, diese so eine nicht aufzuhebende Melancholie da ist, wenn es um Zugehörigkeit geht. Und das, weil wir immer spüren, dass unsere Existenz eine Antithese zu dem ist, was irgendwie in der Welt vorherrscht. Es gibt einen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß und das sind fast Gegensätze und das geht nicht zusammen. Und,
was zur Hölle sind wir da?
Ja, und wir spüren natürlich immer, sind irgendwie gezwungen zu denken, okay, wir müssen jetzt irgendwie rausfinden, was in mir ist weiß und was in mir ist schwarz. Das ist so mapping it out. Und das Ding ist aber, nein, es ist halt nicht getrennt. Es ist nicht Öl und Wasser, was irgendwie so wo man genau weiß, was zu was gehört. Das ist, wir sind auch eine Einheit. Wir sind eins. Wir sind nicht halb. Und dieses Denken, das ist halt auch die Krux, wenn man so über Identitäten redet und über Rassismus redet, muss man diese Kategorisierungen aufrechterhalten, um darüber reden zu können. Ja. Weil es gibt sowas wie eine schwarze Realität, eine schwarze Identität und eine weiße Identität. Und gleichzeitig bleibt es natürlich auch Fakt, dass diese Dinge nicht logisch sind und dass die nicht funktionieren, dass da keine logische Grenzziehung möglich ist. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux am Rassismusdiskurs. Und
ja, das ist irgendwie einerseits sowas ist, was ganz reell als System indoktriniert wurde in uns alle und eine Wahrheit ist, aber eine Wahrheit, die sich eben nur für bestimmte Leute ganz klar abzeichnet und für andere Leute so eine Art Mythos ist, der am liebsten dann, weißt du, so weggeredet werden will mit eben auch schönen Sentiments. Ne? Also ich meine, ich habe wirklich so das Gefühl, so ich bin nicht mit vielen racist Kids aufgewachsen. Ich habe das Gefühl, so dass die Eltern von vielen Kids das wirklich gut gemeint haben in diesem, es gibt keine Farbe und alle sind gleich und wenn du mal jemanden siehst, der eine andere Farbe hat, dann reagier in keinster Form darauf, was ja gut ist, wenn es Konflikte verhindert, aber wenn es dann in einem Moment von einem Konflikt, wo eine Gruppe sagt, hey, hier, das passiert uns, alle auf einmal so konditioniert sind, dass sie sagen, nee, das passiert euch gar nicht, weil wir haben ja gelernt, alle sind gleich, das kann ja gar nicht sein, dass euch das passiert und deshalb ist jetzt euer Hashtag auch gar nicht okay und include uns doch mal bitte jetzt in euer Problem und dann gibt es da diese ganzen Reversed-Dynamiken, die einfach so verwirrend sind.
Ja, eben, also ich denke auch natürlich, ich verstehe komplett, wo Leute, also aus welchem Mindset Leute kommen, die sagen, hä, das ist doch alles, jetzt über Hautfarben zu reden, das ist doch das Problem. Wir sollen doch aufhören, darüber zu reden. Aber dann denke ich so, ja, aber eben diese ganzen Sprüche fallen halt doch. Also wie du erzählt hast von den Kollegen deiner Mutter oder so. Und wir sind alle damit irgendwie aufgewachsen. Und guck mal, mit welchen Kinderliedern wir aufgewachsen sind, mit welchen Kinderbüchern. Also so, woher, wir haben diese Informationen ja irgendwo her. Und dass dann so mal so ein witziger Spruch fällt oder keine Ahnung, was so, dass so viele, ich bin aufgewachsen auch mit vielen Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin, bin ich ja heute immer noch befreundet. Aber auch dieses so, immer wenn irgendwie eine schwarze Person kam, ha, Alice, ist das dein Bruder, ist das dein Onkel, kennst du den? Oder irgendwie auf irgendwas Braunes, guck mal, sieht aus wie du oder guck mal, das bist du. Meine Hautfarbe war immer, also Leuten, da war ein ständiges Bewusstsein, dass ich braune Haut habe. Und das war auch a lot of times, war das halt so, wurde das thematisiert oder wurde sich drüber lustig gemacht und über meine Haare und keine Ahnung was. Also, und wenn man dann eben sagt, sollen wir mal darüber reden, warum ihr die ganze Zeit, also ihr seid euch doch sehr bewusst, dass ich schwarz bin und dann sind alle so, hey, nein, uns ist das doch voll egal. Also das ist schon, diese Schere im Kopf finde ich schon interessant.
Ja. Auch als Frau ist ja auch irgendwie nochmal so ein doppeltes Ding. Alleine so in diesem Rassenbegriff ist ja auch das Wort rassig, was irgendwie nochmal im so sexuellen oder ne, so Kontext irgendwie nochmal wie so eine extra Wertigkeit auch reinbringt. So, das sind rassige Frauen, auch oft irgendwie Mixed-Frauen oder Black Women oder Latinas oder Asian Ladies vielleicht auch, aber dann glaube ich nochmal mit anderen Fantasies und so. So mit anderen so Stigmata belegt. Und wie ist es, also erstmal, wie war deine Sozialisierung so, was das nochmal diese, also nicht nur die schwarze Seite angeht, sondern auch diese Seite als schwarze Frau und dann auch bist du ja in was gelandet, was vermeidlich, denn das Gegenteil von dem Klischee ist, ne? Also so, und gerade wenn du tanzt, du hättest jetzt ja auch eben irgendwie eine Showtänzerin irgendwo sein können und dem Klischee sehr gut entsprechen, wie ich irgendwie als großer Mann, der irgendwie, weißt du, so auf die Bühne kommt und alle haben von Anfang an gesagt, ja, du siehst irgendwie auch aus wie ein Rapper, also es hat einfach gepasst, ne? Und du siehst irgendwie auch eindeutig, ne, so in Augen von vielen Leuten dann aus wie jemand, der bestimmt tanzen kann.
Definitiv.
So. Und dann bist du aber jetzt für was sehr anderes und intellektuell, wo Frauen im Journalismus, weiß ich jetzt nicht, wie euer Stand da ist, aber generell habt ihr ist ja überall ein bisschen schwer. Also denke ich mal, so, du bist ja überall jetzt so, hast ja...
Ich glaube, das hat total dieses Ding, dass Leute mir viel mehr zugetraut haben, dass ich irgendwas Körperliches machen kann, also dass ich auch tanzen kann. Das wurde mir zugetraut und dass ich aber schreiben kann oder so, es wurde mir nicht zugetraut. Und deshalb habe ich mir das auch nicht zugetraut. Also ich dachte... das eine kann ich eher und das andere, das mache ich gerne, aber ich kann das nicht machen. Und deshalb, das schreibe ich auch in meinem Buch, ich glaube, das hatte total die Entscheidung beeinflusst, warum ich überhaupt Sport studiert habe. Because honestly, ich habe nie so richtig Sport gemacht. Wenn du an die Sportschule in Köln gehen musst, musst du voll viel, du musst Kugelstoßen, Schwimmen, Leichtathletik, Basketball, Klettern, Boxen. Ich habe so viele Sportarten gemacht während meines Studiums. Davor habe ich halt ich habe getanzt, ich habe Capoeira gemacht, aber sonst, ich habe nie Sport, ich war keine Sport.
Nie so auf Drill, sondern einfach das, was dir Spaß bringt.
Ja. So, und das hat man halt auch gemerkt. So, ich war so voll der Outsider, was das angeht. Und habe dann auch eine Weile lang getanzt und da habe ich auch, aber das Problem mit dem Tanzen war auch immer, dass es mir sehr bewusst war, dass es da eben diese Stigmatisierung gibt und Tanzen in der Öffentlichkeit. Ich tanze immer noch am liebsten alleine in meinem Wohnzimmer, weil ich irgendwie diese Blicke, ich kann das nicht so gut. Und diese Sexualisierung, die da kam und dieses Gefühl von so, ja, und gleichzeitig aber auch dieses Absprechen von einem wirklichen Talent, dass das mein Talent ist, also die Absprechung meiner Individualität, ja. weil es hieß so, klar kannst du tanzen, weil du bist ja schwarz. Mhm. Wie uncool ist das, jemand zu sagen, es ist klar, dass du das kannst, weil du aufgrund deiner Hautfarbe. Ja. Ich kenne viele schwarze Menschen, die nicht tanzen können. Mhm. Ich kann zum Beispiel auch nicht singen oder so. Und das wurde mir immer wie so ein Defizit ausgelegt, als ob ich das machen müsste, also als ob ich das können müsste. Also das heißt, auch beim Tanzen war es zwar so, dass ich das Gefühl hatte, da war, genau, viele Leute waren so, haben sich überhaupt nicht gewundert. Mhm. Und gleichzeitig hat mir das auch so ein bisschen vermiest. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es mir irgendwie einen Vorsprung oder eine Freiheit gegeben hat. Eigentlich eher im Gegenteil. Auch da hatte ich dann das Gefühl, hier gibt es eine gewisse Erwartungshaltung. Mhm. Und ich kann mich auch nur noch in diesem Rahmen bewegen, dass ich entweder diesem Stereotyp entspreche oder nicht. Aber es ist schon da quasi. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie diesem Tanz einfach so begegne und da einfach meinen eigenen Weg dahin finden kann. Und ganz ehrlich, ey, auch dieses Showbusiness, ist auch, also gerade wenn es ums Tanzen geht, ja. Leute, die tanzen, es ist halt, du bist halt quasi... Ne, niemand, TänzerInnen sind immer im Hintergrund, niemand kümmert sich um dich, alle denken, du bist irgendwie ein bisschen dumm, man wird scheiße behandelt, es ist halt leider so. Und dann muss man immer lächeln und immer gut drauf sein. Und dann, ey, also eben wie man dann auch als Frau behandelt wird, I didn't like it.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber ich finde das, was du davor gesagt hast, so mit dieser Selbstwahrnehmung, alleine nicht, weißt du, wenn man so sich von zwischen mehreren Talenten was aussuchen kann, die man hat man ja eh so, ist man ja super blessed und hat einen Bonus. Und bei mir ist es nämlich auch so, dass ich so oft so, also ich bin aber auch vielen Klischees, glaube ich, entsprochen, so denen ich vielleicht, weißt du, die optisch, die an mir haften. Aber zum Beispiel gerade auch, wenn es so ein, weil Tanzen ist ja irgendwie auch, ich weiß jetzt nicht, wie du tanzt, aber generell unterstreicht ja auch nochmal quasi dieses Sexuelle, ne? Oder diese Körperlichkeit einfach, ne? So. Und ich hatte zum Beispiel als Rapper auch immer ein Problem, so obwohl es nie an Input im echten Leben gemangelt hat, so an Frauenthemen und so. Aber ich habe immer ein Problem gehabt, sowohl ehrlich über Beziehungssachen zu schreiben, als auch, aber auch so diese machoiden, sexy, ich bin ein cooler Typ und hey Baby, komm mal. Also ich habe so ganz wenig sowas in meinem Katalog, also verschwindend wenig. Und wenn, dann irgendwie auch immer so von irgendeiner Song-Idee oder so. Weil an sich sind natürlich alle Extremthemen immer voll gut für Rap, ne? So, weil die krassesten Punchlines findest du immer in den extremsten Bereichen. Gewalt, Sex, Drogenkonsum, Kriminalität. So, ne? Und trotzdem habe ich mich mit dem Thema immer voll unwohl gefühlt und immer sehr wohl mit textstarken Sachen. Also weißt du, mit so Sachen, wo ich einfach wusste, das ist poetisch super wertvoll und Leute können irgendwie draus lernen und ich kann jetzt irgendwie die Rap-Crowd damit überzeugen und die checken meinen Flow und meine fünfsilbigen Reime. Aber wenn da jetzt irgendwie der Vater oder Opa von irgendjemand steht, dann sagt er auch so, oh, der Junge, der sagt richtig schlaue Sachen und kann gut formulieren. Und irgendwie hatte ich auch immer diesen Anspruch, also hat mich diese intellektuelle Seite, dass ich so bestechen kann, immer mehr gereizt, als dass ich jetzt auch durch, weißt du, nur pure Krassheit oder pure, weißt du, so irgendwie Klischee-Bedien-Formeln so an mein Ziel kommen. Und deshalb finde ich das voll interessant. Also gerade wenn man sich zwischen so zwei fundamental unterschiedlichen Sachen, die irgendwie, weißt du, so mit ganz anderen Klischees belegt sind, entscheiden kann und muss. Ist deine Schwester nicht
die ist
professionell?
Sie ist Tänzerin. Ja. Genau, und geht jetzt, ich meine, jetzt ist sie 33 und geht mehr so in Richtung so auch Performance und Kunst, also aber hat ganz viel, ganz lange im kommerziellen Tanz hauptsächlich ihr Geld verdient, schreibt jetzt aber auch viel mehr, also okay, so geil. Das, genau, also sie hat auch dieses Schreiben und Tanzen, aber dann doch einen ganz anderen Weg als ich. Genau, und sie hatte aber dadurch, dass meine Schwester einfach irgendwie die hat natürlich auch, wie jeder Mensch hat Unsicherheiten und keine Ahnung was, aber was das angeht, hat die so eine viel krassere, also eine viel dickere Haut, eine viel krassere Resilienz gehabt, dass die einfach sich dann nicht so von, dass sie nicht so eingegangen ist direkt, wenn Leute irgendwie, weiß ich nicht, die hat sich nicht so von Blicken so fertig machen lassen oder einschüchtern lassen, sondern hat einfach irgendwie gemacht und das habe ich auch immer bewundert, ich wollte das auch immer und gleichzeitig war ich auch so, I can't, ich kann das nicht. Das, genau, aber ja, aber die hat es, da habe ich es natürlich auch nochmal total gemerkt, auch wie Leute wie sie dann einschätzen auch. Ja. Also finde ich auch das Interessante, wenn du körperliche Sachen machst, dass du direkt, dass Leute dich direkt für dümmer halten sozusagen. Also dass sie direkt deinen Intellekt in Frage stellen, wenn du irgendwie was mit deinem Körper machst. Und ja, vielleicht sogar auch umgekehrt auch ein bisschen, gibt es natürlich auch diesen Stereotyp.
Ja, klar, diese ganzen intellektuellen, schlauen, die immer nur mit irgendwelchen großen Worten reden und nichts halt, wirklich können. Ja, klar.
Aber deshalb finde ich das ja auch so interessant, weil schwarze Menschen werden ja auch voll in diesem, in diesen körperlichen Dingen gesehen, also im Sport und so weiter und im Tanz. Also und das hat natürlich, ist ja auch nicht, auch kein Zufall. Also, dass du halt, dass die dass es dieses ewige Klischee gibt von körperlicher Überlegenheit und weil schwarze Menschen körperlich so stark sind und keine Ahnung, so viel aushalten und so, ist es auch, also das spielt ja direkt in diese Legitimierung der Versklavung auch rein. Dieses so, ja, die können halt, also das sind harte, die können harte Arbeit aushalten und keine Ahnung was. Also deshalb finde ich das auch. Ja, das ist eigentlich letztendlich, sage ich mal, eine große Tragik, dass das so ist, dass alles so besetzt ist, also dass alles so stigmatisiert ist. Wenn ein schwarzer Mensch Fußball spielt und der rennt und keine Ahnung was, wird das anders kommentiert, als wenn ein weißer Mensch Fußball spielt oder Sport macht in irgendeiner Hinsicht. Also und das ist so, ja, es macht, also ne, wenn man richtig drüber nachdenkt, macht es mich halt richtig sauer, weil das heißt, wir sind alle nicht frei. Wir sind so, ich wünschte, genau, ich glaube, alle sehnen sich irgendwie, dass das nicht so wäre, aber es ist halt so. Und es, wir kommen da nicht drüber hinweg, wenn wir das einfach ignorieren und so tun. Diese 500 Jahre von Rassismus, die ignorieren wir einfach, tun so, als ob das jetzt keine Rolle mehr spielt. Tut es halt leider doch.
Indeed. Kurze Pinkelpause.
Ja.
Die Gäste jedenfalls auch so Redepausen, das ist voll gut. dieses Jahr dieses Jahr war ja dein Buch, wie wir gesagt haben, sehr im Fokus. Und ich habe dich einmal gesehen, irgendwie genau, glaube ich, in der Woche auch nach George Floyd, wo ich so auf YouTube irgendwie jeden Tag auch geguckt habe, ne, so was sind so an Updates da von den Threads, wo ich so, denen ich folge. Und das sind ja überwiegend bei mir so Ami und International Sachen. Und dann war da aber irgendwie so ein Tagesthemen- oder Tagesschau-Ding, wo da stand irgendwie Alice Hasters im Interview. Und dann habe ich darauf geklickt und mir das irgendwie angeguckt. Und das war so ein Typ, der irgendwie auch so ein bisschen, der sah aus, das hätte ja unsere Hautfarbe.
Ja, also das ist der einzige schwarze Tagesschau-Sprecher.
Schon, ne?
Grüße gehen raus an Michael Pavlitz. Okay, cool. He's been holding it down for a while, aber es ist halt so, man sieht ihn kaum, weil der nicht in der 20 Uhr spricht, Entschuldigung.
Ach so, nee, alles gut, das ist ja ein guter Rahmeninformation, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass der, also aber das ist ja vielleicht auch die Art, wie man denn fragen muss fürs Publikum, ne? Aber ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, so, also, weißt du, wenn ich dich jetzt hier so reden höre und, weißt du, ich dir eine Frage stelle, weißt du, dass du antwortest viel geiler, als wenn ich dir eine Frage stelle. Also nichts gegen seine journalistische Kredibilität, aber der war dann so, ja, also Alice Hasters, du sagst, es gibt strukturellen Rassismus. Was ist denn struktureller Rassismus? Und ich hatte irgendwie so ein bisschen bei dir so in der Art, aber kann ja auch immer an der Situation liegen oder, weißt du, weil das auch so ein Zoom-Interview war oder so, dass du irgendwie so ein bisschen so, oh fuck, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen.
Ey, es lag aber auch ein bisschen an dem Tag. Ich hatte an dem Tag, glaube ich, das war so mein fünftes oder sechstes Interview an dem Tag. Und das war halt um 11 Uhr abends. Und ich war einfach so fertig, weil ich war einfach so, ich habe das heute schon gefühlt 500 Mal gesagt. Und es ist immer noch so eine hochemotionale Zeit. Aber das war halt so, genau, ich war einfach so.
Ja, du wirkst das einfach sehr apathisch. Ahnung, so.
Ich kann nicht mehr. Okay. Nee, und ich habe das halt gemacht, weil ich halt bei der Tagesschau, also ich hätte es auch abgesagt, aber ich habe es gemacht, weil ich halt bei der Tagesschau auch gearbeitet habe und ich kenne mich halt und dachte auch so, okay, das passiert nicht alle Tage, dass es im Nachtmagazin kommt. Und war einfach so, genau, war wie in so einem Tunnel und war so, okay, ich mache das jetzt auch noch. Aber ja, das ist nicht mein liebstes Interview, um ehrlich zu sein. Ja.
Aber war es generell in der Zeit, also weil du hattest denn ja dieses Thema, ich denke, jeder deutsche schwarze Mensch, der irgendwie vocal über dieses Thema in seiner Vergangenheit war, wurde dieses Jahr penetriert mit Anfragen, sich dazu zu äußern.
Ja.
Und viele, die ich kenne, inklusive mir, haben es fast gar nicht bis selten wahrgenommen. Ich habe eben meinen eigenen Podcast als Plattform benutzt, dieses Thema irgendwie immer im Gespräch zu halten. So. Aber ich habe ein Interview gegeben und habe den Typen danach auch wirklich so eine Lecture gegeben. So. Das war dann so ein Ding, was meine Mutter macht, ja, so Teil von meinem Management. Und so die ganzen Terminanfragen. Und die sagt mir dann auch immer schon so, die weiß genau, wenn irgendwelchen Fernsehkram von RTL brauchst du mich gar nicht fragen. So. Aber so niveauvolle Formate. Und dann war es irgendwie so ein NDR-Radio-Talk-Format. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann habe ich eben auch genauso mich so gefühlt, wie du hast da geantwortet hast, obwohl es irgendwie 11 Uhr morgens war und nicht 11 Uhr abends und ich eigentlich fit war. Und ich war aber echt so, jede Frage hat mich mehr ausgelaugt und ich bin, weißt du, so irgendwie so in meinem Stuhl zusammen gesunken und eigentlich so auf, ich sehe mich ja als ein Typ, der so einen Bildungsauftrag inklusive als, weißt du, Performer und Mensch schon hat und trotzdem, gerade wenn jetzt das Thema so wichtig ist und ich aber immer bei Null anfangen muss, weißt du, und ich habe das dann danach so als Metapher irgendwie so gehabt, wenn ich es Leuten erklärt habe, so, das ist jetzt so, als wenn ich jedes Mal als Fußballexperte irgendwo eingeladen werde und dann aber statt irgendwie mein Know-how über Strategien und Spielzüge zu liefern, immer das Spiel zuerst erklären muss, weißt du?
Ja, also da stehen 11 Leute da und 11 Leute da und weißt du so.
Und ich war wirklich frustriert und das war aber auch so ein junger, engagierter Journalist, der vielleicht auch hier den Podcast guckt und weiß, dass ich es gut gemeint habe mit ihm und das jetzt auch kein Lästern ist. Und ich habe dem danach gesagt, ich so, Digga, guck mal, es gibt richtig gute Bücher und habe dein Buch und das von Tupoka auch erwähnt und gesagt, so, selbst in Deutschland gibt es echt so aktuelle, richtig gute Bücher über dieses Thema. Und wenn du die vorher gelesen hättest und mich dann einlädst und wir so ein bisschen mehr auf Augenhöhe über dieses Thema reden und nicht das Gefühl habe, ich muss dir jetzt was erklären, was dich nicht so interessiert, dass du es im Vorfeld richtig gut recherchiert hast, um es dann im Publikum zu senden, was es wahrscheinlich gar nicht interessiert, wo es nur ein Dorn im Auge ist. Das kann keine, weißt du, das ist keine journalistische Glanzleistung und da erwarte ich einfach auch mehr irgendwie von Leuten. Weißt du, so.
Voll, das kann ich aber auch verstehen.
Und habe zum Glück dann so eine Ehrlichkeit, dass ich mittlerweile dann das so Leuten sagen kann und das echt wie so eine konstruktive Kritik von so einem, weißt du, so einem Baba mit einem weißen Bart drüber kommt, so dass dann auf jeden Fall anders, weißt du, so früher hätte ich es ein bisschen arroganter den Leuten gesagt und so, Sammy ist der bist Arschloch, aber ich glaube, jetzt hat das wirklich auch einen Lehrwert bei so Leuten. Aber hast du das Gefühl, dass du irgendwie, dass es einen Wachstumsprozess gab in der Debatte oder musstest du auch über die Monate immer wieder bei Null anfangen oder hattest du das Gefühl, irgendwann so, okay, jetzt haben die Leute vielleicht schon mal oder es zeichnet sich ab aus deren Fragen, dass die dein Buch und andere Werke dazu gelesen haben und schon so ein bisschen themenfester sind und sicherer?
Ja. Kurz noch zu deiner, zu dem, was du gesagt hast. Ich finde auch, ich kann das total verstehen, weil ich würde jetzt mal sagen, du bist ja auch Künstler und mit deiner Kunst trägst du zur Aufklärung und zum Diskurs bei, aber deshalb ist ja manchmal auch dieses Reden mit Journalisten und Journalistinnen so voll anstrengend für Leute, die eigentlich nicht darauf getrimmt sind, diese Kommunikation jetzt über diese Medien zu machen, sondern denkt so, ich habe halt einen Song gemacht, ich habe einen Track gemacht, so, hör dir den an, da ist alles drin, was, also so, ich will dir das jetzt nicht nochmal erklären, so, das war genau, dafür habe ich ja diesen Track gemacht.
In den 90ern war ich genauso, so alles, was ihr über mich wissen sollt, ist in diesen 5 Tracks, die es jetzt von mir gibt. Da gab es nur 5 Songs von mir, so 2 EPs und ich war da so, ich gebe keine Interviews, was soll ich noch erzählen?
Kann ich aber auch verstehen, weil dieses, weil das ist ja der Grund, warum du es halt nicht erklärst, sondern in eine Kunstform packst, ist, weil du denkst, das erklärt es präziser. Und dann das dann wiederum zu übersetzen, ist halt auch manchmal so ein bisschen, kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen irgendwie komisch vorkommt.
Ja, das ist schon.
Aber ich habe das Gefühl, dass das sehr unterschiedlich ist. Also vielleicht insgesamt, würde ich sagen, ist der Trend schon so gegangen, dass Leute jetzt tiefer liegende Fragen stellen. Also, dass es schon sowas gibt, dass Leute irgendwie über bestimmte Themen reden wollen, wie kulturelle Aneignung oder so. Und da habe ich gedacht, okay, das setzt ja schon mal so ein bisschen was voraus. Und jetzt wurde zum Beispiel auch ein bisschen zumindest auch über Colorism geredet, also über die Hierarchisierung zwischen Leuten, die also zwischen einer rassifizierten Community insbesondere. Das wurde jetzt so viel bei schwarzen Menschen gemacht. Also diese Sachen ich denke so, aha, wir haben jetzt hier, wir kommen einen Schritt weiter. Das sind halt Themen, die du erst ansprechen kannst, wenn du verstanden hast, dass es Rassismus gibt. Ja. Und gleichzeitig komme ich dann aber immer wieder auch, also an Orte oder an Stellen, wo du merkst, okay, hier ist noch gar nichts, hier haben Leute noch gar nichts verstanden. Also, ne, das ist wie, ich habe so viel erlebt und dann kommt Dieter Nuhr und sagt, diese Frau ist aber eine Rassistin. Und ich denke so, krass, scheiße, es hat noch überhaupt, also wir sind wieder zurückgeworfen. Also ich glaube, es passiert vieles gleichzeitig. Auf der einen Seite ist der Diskurs, geht der rasant nach vorne und entwickelt sich und viel mehr Leute beteiligen sich und das ist total wichtig und total cool. Und dann gibt es aber, es ist wie so eine Schere, die aufgeht. Und auf der anderen Seite bleiben aber viele Leute stehen und raffen umso weniger, weil die denken, ja, hä, wo, was? People of color, what? Also so, dass die halt so sind. Aber ich habe schon das Gefühl, dass eben, da sehe ich ja auch meine Aufgabe, dass ich halt diesen Kommunikationspart auch übernehme. Weil ich kenne, ich arbeite in den Medien, ich arbeite im Journalismus, ich weiß, wie das funktioniert und ich weiß auch, wie JournalistInnen funktionieren und wie die fragen und wie die so drauf sind. Ich habe das Gefühl, dass die Sachen, die ich in meinem Buch thematisiert habe, mir ist total bewusst, dass ich bei weitem nicht die Erste bin, die das aufschreibt und diese Themen benennt. Aber ich dachte, okay, ich weiß etwas über Storytelling. Ich weiß etwas über, wie man Informationen vermittelt. Das kann ich anwenden, weil viele dieser Informationen halt irgendwo in irgendwelchen Büchern sind, die halt quasi in so einem akademischen Kontext nur gelesen werden oder so. Das heißt, da sehe ich meine Aufgabe auch, tatsächlich auch in diese Kommunikation zu übernehmen. Und deshalb, weil ich das so als Aufgabe für mich definiert habe, habe ich da vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld, weil ich irgendwie denke, dafür bin ich hier, um dir das jetzt, oder nicht dir, aber um jetzt irgendwelchen Leuten das zu erklären. Und wenn ich jetzt aber denken würde, hey, das ist jetzt aber nicht gar nicht primär meine Aufgabe, würde es mich auch viel mehr stören.
Ja, klar, also, auf jeden Fall. Aber trotzdem war der Radius von den Leuten, die du im Idealfall aufklären oder bereichern wolltest mit zusätzlichem Wissen, ja viel kleiner gedacht vor diesem Jahr. So. Ja. Und war dir das aber, also weil du irgendwie gerade sagtest, so, das ist mein Auftrag, ist es jetzt auch sozusagen durch diese größere Öffentlichkeit noch mehr zu deinem Auftrag geworden? Also beziehungsweise richtet sich dein Auftrag jetzt an den Mainstream oder bist du auch immer noch so auf, okay, whoever reads it? Oder hast du jetzt schon mehr das Gefühl, so, okay, ich bin eben einer dieser Stimmen, die gehört werden und ich kann das nicht solchen verkifften Künstlern wie Sammy zumuten, dass der jetzt jeden Tag zu jedem Thema dann so ein Instagram-Statement macht, so, sondern jetzt bin ich eben die Stimme dafür, weil ich eben dafür geschult bin. Ich kenne diese journalistischen Prozesse, plus ich habe das Fachwissen eh schon im Buch manifestiert. Aber also die Frage ist die Öffentlichkeit, hat die deine Mission noch mal bestärkt und so ein bisschen so Gas in the Tank gepackt?
Ja, definitiv. Ich glaube halt, also nicht falsch verstehen, ich denke nicht so, hey, lass mich das lieber mal machen, sondern
ich weiß das sehr zu schätzen.
Nee, genau, der Gedanke ist so, ich möchte Leute, die von Rassismus betroffen sind, aber nicht immer über Rassismus reden wollen oder vielleicht nicht auf diese Art über Rassismus reden wollen, entlasten. Dass Leute irgendwie, genau, die Mission war schon so eine Vermainstreamung dieses Diskurses. Ja, dass Leute das checken, was struktureller Rassismus ist. So, das war schon die Aufgabe. Ich dachte nicht, dass das so erfolgreich sein wird. Also ich dachte immer noch, ja, das lesen dann ein paar Leute. Ich hoffe, das lesen halt irgendwie wichtige Leute, die, was heißt wichtige Leute, aber es lesen halt irgendwie ein paar Leute und diese paar Leute haben dann halt vielleicht einen Impact. Also für mich war es schon so, wenn es irgendwie drei Menschen gegeben hätte, die es gelesen hätten und dann hätten sie irgendwie was anderes gemacht, wäre es schon für mich voll der Erfolg gewesen. Jetzt ist es natürlich viel mehr so. Und ich habe gemerkt, okay, es ist halt nicht etwas, ich dachte halt, das mache ich mal zwischendurch. Dieses Buch ist vielleicht, das kommt raus und dann bin ich da vielleicht 2-3 Monate mit beschäftigt. Und dann wird mich wieder meinen alten Aufgaben und ich gebe ab und zu vielleicht, wer es braucht, mein Interview. Und das ist natürlich ganz anders. Jetzt bin ich nonstop. Das ist eigentlich nur das Thema. Also ich bin fast ein bisschen selber erstaunt, wie lange ich das schon durchhalte und irgendwie noch Puste habe. Aber ich nehme mir auf jeden Fall, ich weiß immer, das ist mir ganz wichtig und das schreibe ich mir zwischendurch immer auf und ich habe es mir immer im Kopf, dieses, ich kann jederzeit aufhören. Also das ist die Macht, die ich habe. Nice. Niemand hält mich da so, also niemand hat die Macht, das von mir zu verlangen oder zu erzwingen.
Ja, das ist voll gut, weil oftmals ist man ja einfach in diesem in dem Rhythmus der Gewohnheit dann gefangen. Ne? Ja. So wie Leute, die einen 9-to-5-Job haben und dann einfach denken, so, der gefällt mir gar nicht, aber wenn ich den jetzt aufgebe, dann ist im nächsten Monat kein Gehalt da. So, und gut, aber du hast auch nächsten Monat mehr Zeit. Es gibt ja, und das ist ja voll super, dass du das so sehen kannst. Ne?
Ja, weil das ist, glaube ich, so eine, also da bin ich auch froh, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich es von meinen Eltern gelernt oder so, ich keine Ahnung, aber dass ich denke, genau, dass ich, es wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Existenzangst oder keine Ahnung, bla bla, so ist es natürlich nicht. Natürlich möchte ich gerne irgendwie das machen, was ich, also das arbeiten und das machen, was ich gerne machen möchte.
Du bist doch ein Renner in den Staaten. Du musst es doch für immer ausgesorgt haben.
Ja, aber also, nee, was ich aber meine ist, wenn das alles zu so einer Qual wird, dass ich denke, ich kann das nicht mehr machen und das alles morgen aufhören will, dann finde ich, habe ich irgendwo immer so eine Zuversicht, ich finde schon einen Weg, irgendwo meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Also
ziemlich zuversichtlich.
Danke. Aber dass ich halt genau das, was du meinst, dass ich mich nicht so abhängig machen möchte von dem, wie die Welt mich sieht oder das, was irgendjemand anders meint, was ich erfüllen soll, sondern dass ich merke, genau die, ich entscheide mich auch jeden Tag dafür, das zu machen. Ich habe mich entschieden, hier hinzukommen. Ich halt entscheide mich, dieses Interview zu geben. Und es ist oft, also ich habe teilweise richtig furchtbare Interviews geführt und richtig mit cringy, schlimmen Menschen mich hier unterhalten und dachte so, wie respektlos kann man sein, aber dennoch ist es wichtig, mir immer zu sagen so, hey, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann höre ich morgen auf.
Ja, also. Finde ich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und dann hast du das ja 2019 rausgebracht, dann hast du gesagt, gab es schon mal so einen kleinen Twitter-Shitstorm, denn dieses Jahr irgendwie gab es nach George Floyd erstmal natürlich super viel Anfragen, Zuspruch und dann auf jeden Fall wahrscheinlich den größten Öffentlichkeitsboost und materiellen Erfolg so, ne, mit irgendwas, was du rausgebracht hast bisher. Und dann kam jetzt kürzlich nochmal so eine witzige kleine Realitätsklatsche, die komplett den Titel deines Buches untermauert hat in einer Perfektion, wie es das Schicksal nur schreiben kann.
Ja, voll.
Und zwar hat, wie du eben schon angesprochen hast, Dieter Nuhr dein Buch in seiner Satire-Show auf ARD, ist das, glaube ich, kritisiert und hat gesagt, irgendwie der Titel sei rassistisch, unterstelle weißen Leuten pauschal Rassismus, hat dann gesagt, das Buch ist in Amerika ein Riesenrenner und hat dir Scheinintellektualität vorgeworfen, hat dir vorgeworfen, dass...
Ich wäre eine arrogante Linke.
Dass die Art von arroganten scheinintellektuellen Linken wie du auch so ein Trump überhaupt erst ins möglich gemacht hätten, ins Amt zu kommen. Und du wusstest vorher gar nichts von deinem Glück, dass du so einen internationalen Einfluss auf das Weltgeschehen hast, weil dein Buch wurde bisher gar nicht auf Englisch übersetzt und in den Staaten veröffentlicht. Und er hat also ein super Fauxpas sich geleistet, erstmal ein Buch, über das er, was er selber nicht gelesen hat, darüber pauschal beurteilt, wo man ja sagt, man soll ein Buch nicht nach dem Cover bewerten. Ne? So. Und dann hat er eben sich auch noch irgendwie einfach geoutet in voller Linie als Idiot, der nicht mal informiert war, dass du eben eine deutsche Autorin bist und hier dieses Buch in Deutschland released hast für Menschen, die hier diese Sprache sprechen. Und es gab dann irgendwie, es war kein Shitstorm für dich, sondern es war wirklich nur, der Typ hat dieses Ding gemacht, ab dem Tag, wo das publik war, den nächsten Tag war meine Timeline irgendwie voll damit, von auch super viel Zuspruch für dich, auch diese Black Ladies Matter Group in Berlin hier mit über 300 schwarzen organisierten Frauen, die alle irgendwie aus Showbiz und verschiedenen Entertainment und Journalismus und ganz vielen Bereichen jede Art von Business da vertreten, die haben sich alle solidarisiert, gleich so einen super Aufruf gemacht und irgendwie, es gab einfach einen krassen Shitstorm für ihn letztendlich, also auch ganz viele Medien, auch so richtig Mainstream-Medien, denen ich jetzt das gar nicht so zugetraut hätte, dass sie differenziert über so ein Thema berichten, haben eindeutig gesagt, so, das ist vollkommen dämlich, was er gesagt hat, und dich auch oft in Schutz genommen und erzähl doch mal, wie dieser Tag so war, wo man so aufwacht, so, ich hatte noch nie so ein großes Ding, aber auch schon so meine Dinger, wo auf einmal, weißt du, alles, alle Alarmglocken läuten und Social Media on ist und so, wie war dieser Tag, wo du so gemerkt hast, wow, krass, was ist denn jetzt gerade los?
Ich weiß, dass es an einem Donnerstagabend, ich habe was gemacht, was ich normalerweise nie mache. Ich hatte so ein Q&A auf Instagram gemacht und war eh die ganze Zeit bei Social Media und habe irgendwie so Nachrichten beantwortet. Und irgendwann mal in diesen Nachrichten kam dann so viel so, hä, Dieter Nuhr hat gerade was über dich gesagt im Fernsehen. Und ich war so, hä, okay. Witzigerweise hatte ich mit dem Podcast, den ich mit meiner Freundin Maxi mache, Feuer und Brot, hatten wir über Comedy und Satire und Cancel Culture gesprochen und Dieter Nuhr angesprochen. Und ich dachte so, hä, hat er unseren Podcast gehört? Hat er irgendwie, kommentiert er jetzt irgendwas dazu oder so? Und habe es mir angeguckt und habe es gesehen und war so, ach. Also ich war einfach, das war so meine Reaktion. Es war noch nicht mal so dieses, hä, what, wie kann er das sagen, weil ich schon so viel gewohnt war, also diese Argumentation war keine neue, dass ich in den USA Bestseller-Autorin bin, das war neu, aber das, also dieses Niveau der Argumentation und dieses, hey, ich bin super originell mit meinem Hot-Take, dass du eigentlich, also so Alice Hassel ist eigentlich die Rassistin und sie ist eigentlich der Grund, warum es diesen Rechtsruck gibt, gab es schon seitdem das Buch raus war, diese These. Und deshalb war ich so nicht so wirklich überrascht oder beeindruckt oder so. Und war so, genau, mein erster Gedanke war auch nur so, okay, das wird jetzt anstrengend, weil jetzt werden Leute, mir sehr viele Leute dieses Ding schicken und keine Ahnung was. Und ich wollte mich eigentlich eher nicht dazu verhalten. Habe, glaube ich, aber noch so kurz getwittert, so, wusstet ihr schon, dass mein Buch ein Riesenrenner in den USA war? Und dachte, okay, damit hat sich's, dass ich, dass Leute wissen, ich habe es gesehen. Und dann hätte ich nie gedacht, dass das so groß wird, dass das so eine Diskussion wird. Und auf der einen Seite war es natürlich anstrengend und ich hätte es nicht gebraucht, sagen wir mal so. Weil Aufmerksamkeit, auch wenn ich das Gefühl hatte, eben die überwältigende Mehrheit, die zumindest das, was bei mir angekommen ist, hat erkannt, was das, dass das rassistisch war oder dass das irgendwie, dass das Buch falsch eingeschätzt war und so weiter, respektlos war und
voll
so.
Einfach mega Fehl am Platz.
Und das haben viele Leute verstanden und da war ich irgendwie froh drum, weil ich dachte, ich weiß auch nicht, ich glaube viele, viele Menschen, ich bin mir sehr bewusst, dass viele, viele Menschen vor mir, die Ähnliches gesagt haben oder Ähnliches symbolisiert haben, ganz krasse Sachen aushalten mussten in der Öffentlichkeit und da kam nicht so eine große Solidarität und haben irgendwie was gesagt. Also so viele Leute wurden irgendwie schon angegangen, keine Ahnung, oder und die haben halt nicht irgendwie, keine Ahnung, super viel Soli bekommen von whoever. Das heißt, ich war sehr überwältigt davon. Und war sehr glücklich davon und auch gerade das, was eben Black Women Matter gemacht hat, die haben sich so krass organisiert, einen öffentlichen Brief geschrieben und das Gespräch gesucht und keine Ahnung was, also diese Solidarität zu erfahren und zu erfahren, dass ich nochmal und so deutlich nochmal vor Augen geführt zu bekommen, dass viel meiner Arbeit wertgeschätzt wird, erkannt wird und gesehen wird, ist natürlich, da war ich, das hat eigentlich überwogen, was, also, ja, okay, es war sehr ärgerlich, was Dieter Nuhr gesagt hat, aber das, was bei mir ankam, war sehr viel Solidarität und dafür bin ich sehr dankbar. Hm. Genau. Also ja. Ich muss natürlich auch sagen, ne, wie gesagt, also das, ich denke auch, da waren natürlich auch viele Leute bei, also ich denke dann auch mal so, I see it with a grain of salt, sage ich mal, weil natürlich sind dann auch viele Leute, so ein bisschen wie diese schwarze Kachel auf Instagram posten, also dann, du merkst, es ist so ein Selbstläufer und es wird auf einmal ein Trend und dann ist es ganz klar, Leute sagen, ah, Dieter Nuhr ist blöd, weil alle sagen anscheinend, ja, ja, Dieter Nuhr ist blöd und ich weiß, dass da natürlich auch so ein Element davon dabei war, ja. Aber wenn ich nochmal so sehe, was Leute, also wenn wir jetzt, ne, das ist nicht so richtig zu vergleichen, aber wenn man noch sieht, was wie Clemens Tönnies letztes Jahr 2019, dieser Fußballtrainer, der diesen super rassistischen Spruch gemacht hat, mhm. wenn über afrikanische Menschen, wenn wir den Kraftwerk bauen, dann kriegen die weniger Kinder und so, also ganz schlimm. Wie da noch darüber geredet wurde, wie viel der verteidigt wurde und es hieß so, ja, aber der ist ja kein Rassist. Das ist, der ist nicht, der setzt sich auch voll viel gegen Rassismus ein und so. Welche Argumente da kamen im Vergleich zu dem, was jetzt kam, da denke ich so, okay, da ist schon, wir haben schon was dazu gelernt, vielleicht.
Ja, glaube ich auch.
Vielleicht ist auch nur ein Moment. Ich bin immer so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen Angst, wirklich zu denken, ich habe immer Angst, dass diese Dinge wieder so im Nichts. Also es ist immer zwischen Hoffnung und Pessimismus. Ja, aber, so. Aber ja, das war so die Dieter Nuhr-Sache, so wie sie bei mir angekommen ist.
Ja, ich meine auch sympathisch, dass du denn das nicht einfach nur pauschal, weil du dich im Recht siehst, jetzt irgendwie feierst, wenn jemand so sinnlos gebasht wird, ne? Sodass ich bestimmt dann auch über einen guten, gut formulierten Tweet oder Insta-Post an ihn gerichtet, gefreut, den irgendjemand gemacht hat, vielleicht in der Öffentlichkeit, den du nicht danach gefragt hast, aber bestimmt auch oft geärgert, wo du so denkst, ey, jetzt mischen sich da irgendwelche Leute ein und haben einfach Bock, irgendjemand wegzubashen, zu cybermobben und zu canceln in der Culture. Du hast ja gerade auch erzählt, du hast ja auch einen Podcast mit einer alten Freundin von dir, die du schon seit über 20 Jahren kennt, ihr schon.
Genau.
Also, und du bist Anfang 30, also ihr kennt euch verdammt lange.
Ja, ja,
und ihr habt einen Podcast zusammen und da habt ihr auch über Cancel Culture geredet und Dieter Nuhr ja, bevor das passiert ist, meintest du. Und was war denn da so euer Konsens oder wie stehst du denn zu dieser sogenannten Cancel Culture im Sinne von irgendwie, wir wissen, dass gerade wenn man jetzt Rassismus mit Sexismus zum Beispiel vergleicht und sagt, das MeToo-Movement ist irgendwie auch, weißt du, könnte man auch als Vergleichswert nehmen, da wo dieses Jahr Black Lives Matter so so präsent für alle wurde. Das gibt es natürlich super lange schon, das Movement so. Mhm. Aber dieses Jahr kann einfach keiner mehr behaupten, er hat noch nie von diesem Movement gehört.
Genau.
Und mit MeToo war es ja auch so, man wusste seit man geboren ist sozusagen, es gibt Sexismus, es gibt viele machoide Männer, es gibt viele Chauvinisten, es gibt viele Hand- oder also physische Übergriffe auf Frauen so und worauf wollte ich jetzt hinaus, weißt du es?
Also wahrscheinlich wolltest du.
Ach ja, genau, einfach so, wenn man so diese Movements vergleicht und sagt so, irgendwie liegt es doch an so einem Gesellschaftskonsens.
Ja, Cancel Culture, genau.
Genau, der irgendwann aber auch durch eine Konsequenz definiert ist, oder? Mhm. Also dieser Konsens ist irgendwie nicht so, ey, lass doch mal alle jetzt darüber reden und dann verstehen wir es, sondern eigentlich wird es für ganz viele Leute erst wirklich echt, wenn es eine Konsequenz gibt. Wenn der erste Typ, der irgendwie seine Casting-Couch weißt du, zu oft missbraucht hat, der Produzent, wenn der erste davon in den Knast geht, dann machen das andere Typen nicht mehr, wenn Präzedenzfälle gesetzt werden dafür. Und so muss es jetzt ja letztendlich mit diesem Rassismus-Thema auch sein, so dass dann hoffentlich in Zukunft Leuten in der Öffentlichkeit klar ist, also so, die so dämliche, undifferenzierte Statements machen, wie dieser Dieter Nuhr zu deinem Buch, dass sowas eine Konsequenz hat. Auf der anderen Ebene so muss es ja auch sowas geben wie Satire, wie, wie Comedy und diese freien Sprachrohre in der Gesellschaft, so die noch unzensiert sind und zwar natürlich irgendwie individuell von jedem gewertet werden, so nach subjektiver Wahrnehmung, aber trotzdem irgendwie so da sein dürfen. Ne?
Ja.
So. Und wie siehst du so die Balance zwischen so, okay, wir brauchen diese Regeln und wir müssen irgendwie sehen, dass Leute, weißt du, Konsequenzen erfahren, wenn sie über Grenzen gehen, aber auf der anderen Seite braucht man auch irgendwie freie Meinungsfreiheit und irgendwie gerade im Comedy- und Satire-Segment.
Ich glaube, also zum einen, glaube ich, du hast es eigentlich super gut zusammengefasst schon.
Danke.
Zum einen, gerne. Zum einen ist es so, dass hier wird viel über Cancel Culture gesprochen und gerade Leute wie zum Beispiel Dieter Nuhr claimen gerne, dass sie total krass von Cancel Culture betroffen sind und dass Leute ihn canceln wollen. Und dennoch hat er immer noch seine eigene Show und darf das in ganz vielen Talkshows oder Medienformaten oder so dann auch verkünden, wenn er will. Also das heißt, Cancel Culture wird hier so ein bisschen instrumentalisiert als so Marketing. Versuch so, haha, sie versuchen mich zu canceln, aber ich werde nicht gecancelt. Also das ist so, es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, hier ist es so ein bisschen, funktioniert das irgendwie nicht, weil die Leute nicht konsequent genug sind und weil sie das einfach eher dann wieder nutzen und die Welle dann reiten und sagen sie und irgendwie sich inszenieren als der Typ, der gegen den linken Mainstream irgendwie mal eine Ansage macht. Linker Mainstream, auch so ein Wort, wo ich denke, so, was für ein linker Mainstream? Aber egal. I don't want to get into that so much. Aber das ist so ein bisschen die Situation, die wir hier haben. Ja, das heißt, so Cancel Culture hier gibt, also who is really canceled? So, wer ist wirklich nicht mehr, siehst du nicht mehr?
Das war für mich immer schon die Krux mit kontroversen Personen in der Öffentlichkeit, eigentlich so ab der Ära, wo Agro Berlin so im Deutschrap so groß wurde und wo es dann immer so, okay, das ist jetzt der Arschweg-Song, ist jetzt zu krass oder irgendwie der und der Song von Bushido ist zu krass und jetzt ist irgendwie Flair mit seinem Neudeutsche Welle war, dann hatte dann, weißt du, auf einmal so ein Nazi-Stigma und dann kam Be Tight mit dem Album, was das N-Wort als Titel hatte, sondern die haben so einfach so krass mit diesen ganzen Stigmas gespielt und dann war für mich immer schon so klar, dass es diesen Kreislauf gibt von so, okay, man empört sich über irgendwas, die Empörung sorgt dafür, dass es viel mehr Leute mitkriegen und das eigentlich ist die Empörung das Marketing-Tool für diese ganzen Leute, die Tabus brechen. So.
Ja.
Und gecancelt wird tatsächlich keiner. Ich glaube, jetzt jede deutsche Medienanstalt würde Xavier für ein Interview einladen. Ne? So
weiß ich nicht. Ich glaube, tatsächlich würde ich sagen, stimmt. Xavier und so die ganzen Leute, die tatsächlich so Verschwörungstheorien anhängen oder Verschwörungsdenken anhängen, die sind, glaube ich, tatsächlich für breitere Medien gecancelt. Wenn man sozusagen, dann
ich ist auch immer, Michael. Für die Quote würden die dann immer doch alles noch machen.
Ja, ja, so, genau. Also man denkt so.
Im Kontext ein halbes Jahr später so, dann.
Ja, ja,
vielleicht man denkt, kein Juryplatz mehr bei DSDS, aber ich glaube so.
Ja, also zumindest denke ich auch so, es ist halt, also die Leute, die ganz laut schreien, dass sie gecancelt sind, sind irgendwie aber oft nicht gecancelt. Zumindest wenn es um Satire und so weiter geht. Das ist so ein Teil ihrer Marke und ihres Programms. So. Und das ist schon mal Problem eins. Jetzt ist, und die sagen halt, genau, dann inszenieren die sich immer so, als ob sie die Kunst- und Meinungsfreiheit verteidigen gegen die Vernunft- und Gedankenpolizei, bla bla bla. Und es wurde zum Beispiel auch Patricia Schlesinger, die Intendantin vom RBB, die irgendwie diese, und der RBB hat diese Sendung von Dieter Nuhr zu verantworten sozusagen, hat auch quasi in ihrem Statement gesagt, dass sie es wertschätzt, dass Dieter Nuhr immer so an die Grenzen geht. Und das wird immer auch so voll von der Satire verlangt, dass man sagt, so ja, aber die gehen halt an Grenzen. Und das ist ja auch das, was Satire machen muss. Sie muss ja Grenzen überschreiten. Und dann denke ich so, aber warum? Also was ist der Zweck tatsächlich, diese Grenze zu überschreiten? Also welche Diskussion willst du denn auslösen? Also ich finde dieses ganze, was darf Satire, was darf Kunst, nicht die richtige Frage. Weil ja, man darf Satire und Kunst institutionell nur sehr begrenzt einschränken, wenn es so in Richtung Volk, also natürlich, wenn es um Volksverhetzung und krasse Diskriminierung geht, natürlich. Aber auch da ist es schwierig. Wir haben es schon öfter gesehen. Also das Schmähgedicht von Jan Böhmermann oder so, was eigentlich super rassistisch ist, ist dann aber auch Satire und der spielt damit bla bla bla. Aber da denke ich, die Frage ist eher, was sollte Satire? Also ich wünsche mir halt die Leute, die die Kunst machen, die Comedy machen, dass die sich fragen, was wollen die denn damit? Wollen die einfach nur provozieren? Wollen die auf quasi meine Kosten, auf Kosten von Leuten, die von Rassismus oder Sexismus betroffen sind, die wollen, dass man nochmal daran erinnert wird, dass sie diese Macht haben, das zu sagen. Hahaha. Ja, was ist denn daran so revolutionary? Also so, was findest du denn daran cool? Du lotest keine Grenzen aus. Du in dem Moment sorgst du dafür, dass die Dinge bleiben, wie sie sind, dass diese Dinge nicht verschwinden. Du machst nicht irgendwie, du besorgst überhaupt nicht für den Fortschritt. Es ist stockkonservativ. Du versuchst die Sachen halt so zu, du versuchst diese Machtstrukturen beizubehalten und zu manifestieren, wenn du jetzt nochmal wie irgendwie sagst, ja, ich kann das N-Wort sagen, hahaha, witzig, bla bla bla. Oder wenn du sowas machst wie, wenn du sowas erzählst wie die, jemand wie Alice Hastert hat Trump erst möglich gemacht. Was ist eigentlich, wem spielst du da in die Karten? Das musst du doch dich mal fragen. Und deshalb, also bin ich auch sauer, obviously, wenn Leute immer so sagen, ja, wenn die sich immer so inszenieren wie die, wie eben wie die Hofnarren, die irgendwie die einzigen sind, die den Mächtigen mal was sagen können. Das, also so, don't get it twisted. So, das ist genau das Problem mit diesem Wort von linken Mainstream. Das sind nicht die Mächtigen. Guck mal, wer hier an der Macht ist. So, und guck mal, wer auch versucht, diese Mächte in irgendeiner Form zu dekonstruieren. Das, also dann auf einmal zu sagen, das dann so zu drehen, dass man sagt, ja, der Feminismus, der uns alle unterdrückt. Ja. Entschuldigung, also keine Ahnung, wie viele...
Wie alles
also,
geflippt werden kann. Ne?
Genau, also das ist halt so, da bin ich einfach... Und dass es so viel Satire gibt hier, Satire, Comedy und Satire, so ein großes Angebot, die genau dieses Narrativ bedienen und die... eben in ARD und in den Öffentlich-Rechtlichen, aber auch überall sonst irgendwie viel Platz und Raum bekommen. Und das heißt, für die Meinungsvielfalt, die müssen das ja auch, die dürfen das sagen. Das ist ja ihre Meinung, wo ich denke, so ja, aber, also ja, klar, aber das ist halt super sexistisch oder rassistisch. Was haben wir davon? Ja. Dass wir nochmal erinnert werden, dass das auch existiert und dass... Ja, weil ich kann nichts dagegen machen, wenn jemand einen sexistischen oder rassistischen Witz macht, der darf das, ja. Aber warum machst du das? Ja. Um mir nochmal zu zeigen, dass du das darfst. Ja. Cool. Schön. Was hat uns das jetzt gebracht? Nichts hat uns das gebracht. Also von daher, ja, das ist meine Meinung.
Das ist meine Meinung. Ja, das war auf jeden Fall eine eindeutige Meinung. Ja. Ja, es ist schon echt, es ist eine super, super interessante Frage, ne? Weil irgendwie das so individuell ist. Ne? Also ich finde immer so dieses Beispiel so von so einem ganz normalen Abend, so eine Comedy-Show, wo so, weißt du, 10 Comedy-Acts auftreten so und das werden alle Themen durchgenommen so und jeder wird am Abend super oft lachen über Schicksale, die nicht die eigenen sind, weißt du? Und jeder wird sich einmal am Abend offended fühlen, weil das Thema auf einmal irgendwo zu persönlich wird. Weißt du, dann hast du über die Behindertenwitze gelacht und über die kleinwüchsigen Witze und über die Moslemwitze, aber bist irgendwie selber Jude und bei den Judenwitzen hört es dann bei dir auf. Oder weißt du so? Also das, immer so, ja, when it hits home, ne? Und ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die man nie rauskriegen, die man, also so ein Kontroversum, was man, weißt du, wo man nie so eine eindeutige Antwort für findet, weil wir sind alle für Meinungsfreiheit und dafür, dass man gerade in einem künstlerischen, Kontext irgendwie Sachen sagen darf, auch die provokant sind und irgendwie Wortspiele und Metaphern benutzen kann, vielleicht die so eine Doppeldeutigkeiten und irgendwas hervorrufen, aber trotzdem will man irgendwie auch nicht, dass Leuten pauschal geschadet wird einfach. Ne?
Klar, aber da denke ich auch manchmal, also eben deshalb auch die Frage, was wollen wir denn überhaupt? Also weil ist meine Freiheit irgendwie über bestimmte Sachen, Diskriminierungsstrukturen, über die ich nicht, von denen ich nicht betroffen bin, dass ich das aber, dass ich darüber lachen kann und dass ich da carefree drüber sein kann, wichtiger als dass Menschen von diesem Stigma befreit werden? Ich glaube nicht. Und dann, ja, okay, also vielleicht ist es diese Diskussion, dieses ständige so, ja, weil alle müssen frei sein und alle müssen machen können, was sie wollen, so ist halt manchmal diese Dinge, die Frage ist halt, ja, aber über welche Grenzen, auf welche Kosten geht das? Und das, also, und du hast total recht, weil ich glaube, super oft ist es so, und das merkt man halt eben auch an so vielen Programmen, dass sie halt bestimmte Sachen sagen können, weil sie glauben, niemand von denen sitzt da. Also super, die Leute können rassistische Witze machen oder antisemitische Witze, weil sie denken, oder behindertenfeindliche Witze, weil sie irgendwie denken, da ist keiner, hier ist keiner, der das betrifft. Und diese Exklusivität ist ja auch das, was einen so stört. Weil ich manchmal denke, irgendwann mal hat eine Person gemeint, ja, weiß ich nicht, da ging es auch um jemand, der auch rassistische Witze macht und meinte so, eigentlich müsste mal so ein rein schwarzes Publikum da sitzen und dann soll die mal ihr Programm machen und dann mal gucken, was dann passiert. So. Und das ist halt nämlich auch das Ding. Ich glaube auch, das liegt natürlich auch an uns, die quasi lachen oder nicht lachen, dass wir natürlich auch eine Macht haben und sagen müssen, auch mal überdenken müssen, über was für Witze oder Worte gehen wir so hinweg und über was lachen wir und über was lachen wir nicht. Und ja, es fühlt sich halt so mega spaßverderbend an, aber so das Ding ist halt, keine Ahnung, vielleicht müssen wir halt was anderes finden, als übereinander lachen.
Man muss schon die Eigenverantwortung da irgendwie sehen.
Ja.
Und ich denke, das ist ja auch so ein Problem in den Medien oder in der Welt generell, dass alles heutzutage, wo alles so leicht an Klicks und Zahlen messbar ist, in Realtime, weißt du, ich poste jetzt ein Foto, hey, ich bin mit Alice im Podcast und dann kann direkt sehen irgendwie, ob das toll ankommt und wie viele Leute haten und wie viel lieben und dadurch entsteht ja auch irgendwie so ein ganz anderer Druck bei den Leuten irgendwie immer.
Extrem. Ja. Ich habe heute darüber nachgedacht, da ich dachte, das Problem ist halt auch so, dass genau eben, dass man so in Realtime und in der Öffentlichkeit und jede Person muss gar nicht mehr über ihre Arbeit definiert werden, sondern kann einfach über ihre Person definiert werden. Also ne, InfluencerInnen, wir leben in Zeiten, wo wir sind aufgewachsen mit Menschen, die quasi berühmt geworden sind für einen bestimmten Lifestyle, den sie leben. Was macht das mit uns? Und ich dachte auch so, das Problem ist, dass man halt so schnell feststeckt. Ne? Also dass Leute, wenn du zum Beispiel in der Öffentlichkeit bekannt bist als jemand, der wütend ist und Rant macht oder so.
Na, du musst es machen. Dann musst du
es immer wieder machen. Du musst immer wütend sein. Genau, du darfst nie zur Ruhe kommen. Du darfst keinen Frieden finden, weil die Leute wollen das. Sie lieben dich dafür. Wenn du happy bist und keine Ahnung was und Leuten immer gute Laune machst, dann musst du das immer sein. Du darfst nicht schlecht gelaunt sein. Du musst immer happy sein. So, du darfst nie was anderes machen. Also du wirst so. Die Leute wollen was Bestimmtes von dir und die werden dir, und du siehst in der Gesellschaft, sind wir einfach darauf getrimmt, bestimmten Dingen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Wenn jemand sehr explizit ist, wenn jemand sehr wütend ist, wenn jemand sehr sexy ist oder wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, sehr gewaltvoll ist, dann gucken wir dahin. Und das provoziert diese Dinge natürlich.
Und die Regelmäßigkeit und der Leistungsdruck oder diese Bringpflicht, die in so einer Karriere denn auch drinsteckt, selbst für so einen Dieter Nuhr, ich schätze mal, ich kenne den echt nicht, ich habe den Namen, glaube ich, einmal gehört, bevor diesem Skandal mit dir so, das ist echt nicht so die Art für Sache, wo ich jetzt mich interessiere für, aber ich würde den mal so einschätzen, wo er seine erste Satire geschrieben hat, hatte die auch so einen Kern von der Wahrheit, die ausgesprochen werden musste, weil sie für ihn eine krasse Dringlichkeit hatte. Das glaube ich in deinem Fall gar nicht, weißt du? Also ich bin da jetzt nicht mal so, dass ich so einem Typen unterstellen will, dass dem wirklich wichtig war, sondern vielleicht auch echt nur jemand in der Redaktion, weißt du, so gesagt hat, ey, das wäre doch mal ein Thema und wir müssen einfach jede Woche irgendwie diese Schenkelklatscher den Applaus ernten von Leuten, die einfach nur gut finden, dass du über eine Grenze gehst und das ist komplett die Berechtigung, warum so eine Sendung auf dem größten öffentlichen rechtlichen Sender in Deutschland da sein kann. Einfach nur, weißt du, die müssen jetzt immer die Quote halten und da hatte bestimmt irgendwann mal so ein Kern von irgendwas, weißt du, was so eine Wahrheit hatte und jetzt müssen die einfach immer nur bedienen und dann werden eben teilweise Leute, die überhaupt nichts Böses gemacht haben, zum Opfer und dann jetzt in dem Fall aber zum Glück die selber auch zum Opfer ihrer eigenen Unwissenheit. Ne?
Voll, aber auch so die Geschwindigkeit ist, glaube ich, auch so das Ding, weil ich manchmal, ich irgendwie denke so, also viele von den Leuten, die irgendwie Comedy machen, haben so einen Output, was die machen an Tagen mehrere Auftritte und düsen irgendwie vor Corona, aber so sind halt so, das hat, kommt wie am Fließband. Die Leute, genau ab einem gewissen Punkt, denke ich auch so, habe ich auch gedacht, so in dieser Redaktion, nobody gives a shit, was sie irgendwie eigentlich sagen, was die da eigentlich thematisieren. Hauptsache, genau, das muss irgendwie gemacht werden, deshalb guckt auch keiner genau, was dieses Buch ist, niemand weiß auch mein Name. Dieter Nuhr hat meinen Namen nie in den Mund genommen. Ich weiß gar nicht, ob der weiß, wie ich heiße, also jetzt wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es so, ich bin dem total egal. Und auch, dass auch die These so schlecht, die gesponnen war, war ihm irgendwie auch egal. Hauptsache, er bedient seine Marke. Und das finde ich halt so ein bisschen, wie gesagt, dass deshalb auch dieses Mantra, ich kann jeden Moment aufhören, wenn ich möchte, weil das so leicht geht in dieser heutigen Zeit, will ich ist es mir sehr wichtig, das immer zu wissen. Ich denke, mich hält da niemand.
Unbedingt.
Und scheiß mal auf Insta und so. Also,
nee, halt unbedingt daran fest. Das ist eine super gesunde Einstellung und auf jeden Fall echt vielen Dank für die, für das tolle Interview. Vielen Dank für die gute Arbeit, die du einfach generell machst und dass wir
Dankeschön. Solche
Voices wie dich haben und ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich noch öfter und wir machen mal irgendwelche intellektuell aufwertenden Dinge für dieses Land zusammen über ein Interview hinaus.
Sehr gerne. Voll. Ich weiß, jetzt ist der Podcast zu Ende, aber ich möchte eigentlich noch eine Geschichte erzählen, weil ich muss dir was gestehen, Sammy. Und zwar, ich weiß noch ganz genau, da war ich ganz klein, ich glaube, ich war vielleicht so 7 oder 8 und meine Schwester war 5 Jahre älter. Sie war krasser Deutschrap-Fan und die hat irgendwas gemacht. Die hat eure Nummern im Telefonbuch gesucht.
Klar.
Und dann haben wir Klingelmäuschen bei dir gemacht. Und ich war am Telefon und hab irgendwas geredet als klein. Und meine Schwester lag so auf dem Bett und hat sich so mega tot gelacht. Wir waren halt alle Teenager und ganz klein. Aber ich wollte sagen,
du hast Telefonterror bei mir gemacht.
Telefonterror bei dir. Das war das erste Mal, wo ich mit dir gesprochen habe.
Super, ja. Ich vergebe dir auf jeden Fall. Und deshalb bin ich dann 25 Jahre oder 30 Jahre später in deine DMs geslidet und habe dich zum Interview eingeladen. Ja. Es fügt sich alles. Check das Buch von dieser wundervollen Frau und auch ihr Podcast, der heißt Feuer und Brot. Erhältlich da, wo es Podcasts gibt. Und tuned wieder rein, Hochkultur-Podcast, alles hast das. Peace out.